Block, der Pro Wrestling Podcast.
Ja, hallo und herzlich willkommen hier bei Headlock, dem Pro Wrestling Podcast, Ausgabe 753. Heute sprechen wir über große Wechsel von WWE zu AEW. Was waren Erfolge, was waren keine Erfolge? Wir sprechen über die wichtigsten Talents. Mein Name ist Olaf Bleich, ich bin euer Host und bei mir ist der David Kloß. Wunderschönen guten Tag, der David Kloß.
Schönen guten Tag. Kannst du mich auch einfach nur David nennen? Wäre auch ganz nett.
Wir haben alle Nachnamen, David.
Weißt ja, aber ich hasse meinen Nachnamen. Mein Problem war, als ich in der Grundschule war, kam David der Kabauter raus und lief TKKG. Jetzt kannst du mir überlegen, was passiert ist. Vorname David der Kabauter, Nachname Klößchen. War nicht schön, die Kindheit.
David, hast du schon mal auf meine Initialen geachtet?
Ja, und? Das ist doch, nimmt man in die Hand.
Ja, schon geschlossen. Überleg mal, wie cool das in der Pubertät ist. Also beschwer dich bitte nicht über Namen, ja?
Ja, aber da hattest du zumindest einen guten Anmachspruch gehabt, wenn du dann weibliche Wesen an.
Oh, come on, David. Naja, come on, das ist hier gleich.
Nein, ja, es ist, also sagen wir es mal so rum. Kinder sind echt fies. Es gibt, glaube ich, nichts Fieseres auf der Welt als Kinder.
Ja, das ist vollkommen gerecht. Ich spreche aus eigener Erfahrung von einem Sohn, der mir heute noch in die Rippen getreten hat in der Nacht.
So. Zu Recht.
Zu Recht, und damit sind wir auch wieder beim Thema Wrestling angekommen, würde ich sagen. Wir sprechen heute über WWE-Talents, die zu AEW gegangen sind, welchen Weg sie dann gegangen sind und ob es erfolgreich gewesen ist, lieber David. Und da muss man sagen, wir werden da ein paar Namen aufgreifen, die waren längere Zeit da. Es sind Leute dabei, die sind auch schon mal dann wieder gegangen. Es sind Leute, die sind zurückgekommen. Es sind Leute, die waren längere Zeit weg von WWE und sind dazu AEW gegangen. Also generell natürlich eine große Liste an Talents, die wir hier haben. Wir werden nicht jeden kleinen Namen durchgehen. Wir sind gerade eben schon so durch die Liste durchgegangen. Ob jetzt Nick Camarota zum Beispiel einen Riesenunterschied macht, sage ich mal zum Beispiel.
Nein, wir picken uns die Rosinen raus und gucken da mal.
Ganz, ganz genau. Und ich finde auch, da können wir ganz, ganz vorne anfangen, weil als AEW damals gestartet ist, das ist ja auch schon einige Jahre her, waren ja da auch einige große ehemalige WWE-Namen mit an Bord und die auch das Produkt massiv geprägt haben. Und da starte ich einfach mal mit jemandem, der vielleicht jetzt auch in naher Zukunft irgendwann mal wieder zu WWE zurückkehren könnte. Chris Jericho.
Ja. Wahrscheinlich das Aushängeschild für mich persönlich, zumindest für AEW, wenn es um die Casual-Zuschauer geht. Weil du kannst halt sagen, Young Bucks und Kenny Omega und Cody Rhodes. In der Wrestling-Bubble natürlich richtig große Namen, aber es war unfassbar wichtig für AEW Chris Jericho zu haben, weil der war halt dieser bekannte Name, den jeder irgendwo kannte und der dieses Star-Appeal hatte. Und das war gerade in der Anfangszeit, er war ja auch Champion.
Er war der erste Champion, ganz wichtig.
Ja, er war der erste Champion und es ist halt wichtig, so ein Aushängeschild zu haben für guten Start, weil das sorgt für Aufmerksamkeit, das sorgt vor allen Dingen auch noch für eine emotionale Bindung, weil die Charaktere müssen ja erst aufgebaut werden. Und dann hast du halt Jericho. Und ich finde, für Jericho hat sich der Schritt brutal gelohnt. Weil, mal ehrlich, bei WWE, es ging halt nicht mehr nach oben. Sondern man hat halt gemerkt, ey, wenn, dann geht's eher nach unten. Sichere Nummer zwar immer, aber nicht mehr ins obere Regal. Und bei AEW war halt der Goat.
Und Jericho hat halt auch einfach massiv das Produkt geprägt. Am Anfang natürlich mit der Jericho Appreciation Society, dann eben als Champion, auch mit dem Inner Circle, den wir natürlich gehabt haben. Nee, erst war der Inner Circle, dann war die Jericho Appreciation Society. Später dann noch mit dem Learning Tree, der war nicht ganz so geil, aber der war schon massiv präsent und hat auch mit seinen Fäden immer wieder und seinen Geschichten auch immer wieder den jungen Leuten geholfen, dass die eben eine Kontur bekommen. Also ich weiß nicht, ob du dich noch an Jericho gegen Orange Cassidy mit dem,
wie ist es, Mimosa? Wir haben das Match, ja, wir haben das Match richtig gefeiert.
Ne, oder er zusammen mit MJF und ich weiß nicht was. Ne? Also Jericho war massiv wichtig, bin ich komplett dabei. Also für mich gehört er ganz, ganz nach oben für jemanden, der nicht nur für den Start wichtig gewesen ist, sondern auch im Verlauf wirklich eine ganz große Rolle gespielt hat, um Talents aufzubauen, um Attention mit rüberzubringen. Jemand, der wirklich ja, eine ganz große Rolle einfach gespielt. Man kann es nicht anders sagen. Also wenn wir hier Kategorien einführen würden, ist das auf jeden Fall für mich die A-Klasse sozusagen.
Ja, für mich wäre es die Kategorie Win-Win. Dass halt wirklich beide davon profitiert haben, muss man auch sagen. Erstmal, was man gerne vergisst, wie oft er sich hingelegt hat. Also ja. Das ist wirklich im Laufe der Zeit, das war richtig heftig. Ego stand zurück. Aber er hat natürlich auch profitiert. Weil dieses Standing hätte er bei WWE halt nicht mehr gehabt. Und auch bei anderen Ligen konnte er dadurch auch aktiv sein. Und ja, Win-Win ist für mich eigentlich die oberste Kategorie, die du machen kannst beim Wechsel, dass du sagen kannst, ich profitiere davon, die Company profitiert davon, besser geht's halt nicht. Aber das gibt es leider nicht oft.
Und dass er an der Stelle auch gesagt, dass er natürlich auch bei WWE gegangen ist, weil er selber frustriert gewesen ist, ne, dürfen wir nicht vergessen, ne? Mit dem Programm mit Kevin Owens, was dann kein großes Programm bei WrestleMania gewesen ist, sondern irgendwo dann sonst wo in der Midcard weggedümpelt ist, was das zweite Match damals, das dritte Match auf der Card?
Es war, glaube ich, das zweite, was ihn so frustriert hat, wo er sagte, glaube ich, entweder das erste oder das letzte, aber nicht so.
Ja, genau. Erst richtig das zweite, weil das zweite ist das Match, wo du dich irgendwie vom ersten Match quasi erholst, sozusagen. Genau. Also Jericho, da auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ich mache weiter mit einem Namen, der war auch zu Beginn an mit dabei, von Beginn an mit dabei. Und das ist natürlich ein Cody Rhodes. Den dürfen wir hier nicht vergessen, der auch natürlich eine offizielle Rolle, genauso wie auch Jericho, hinter den Kulissen übernommen hat. Und ja, ich sag mal so, ganz früh auch schon erste Duftmale gelassen hat. Ich sag mal hier, sein Match gegen den Dustin Rhodes zum Beispiel gehört für mich immer noch zu den größten Matches in der AEW-Geschichte und im späteren Verlauf dann auch jemand, der natürlich durch seine Connections massiv dazu beigetragen hat, dass AEW wachsen konnte, dass AEW Talent ranholen konnte, aber eben auch jemand, ähnlich vielleicht auch wie Chris Jericho, David, der eine ganz andere Art und Weise gehabt hat, sich zu präsentieren und auch zu wresteln im Vergleich zu den vielen jungen Leuten, die wir damals gehabt haben. Ich fand ihn sowohl hinter den Kulissen wichtig, aber auch von der Art und Weise her, der war für mich gerade zu Beginn, war der sowas wie so ein Big-Time-Feeling, wenn der reingekommen ist. Die Matches haben sich anders angefühlt. Der war halt eben ein fertiger Star durch die Zeit, wo er dann auch über die Dörfer getingelt ist, sage ich jetzt mal. Der war ja 2016 ist er bei WWE gegangen und dann 2019 ging es mit AEW los. Und dazwischen war der ja quasi überall Ring of Honor, New Japan und so weiter und so fort und ist ja wirklich gewachsen. Auch hier in Deutschland war er da.
Ich glaube, das ist der wichtige Punkt. Er ist nicht als Main Eventer gegangen, sondern er ist zu AEW als Main Eventer gekommen. Und das hat er sich halt über die Indies verdient. Ich finde halt, er hat eine ganz andere Rolle eingenommen als Jericho. Jericho war halt wirklich dieser Star-Name, der rausgeht in die weite Welt, den halt jeder kennt. Cody kannte man auch, aber dieses Star-Appeal hatte er in den Matches rübergebracht und in den Storylines, die er hatte. Das heißt, also er war derjenige, wie du halt richtig sagst, der dieses Star-Feeling hatte. Wenn du Fan sein wolltest von diesem neuen Produkt oder interessiert warst, hast du direkt am Anfang diesen unfassbaren Banger bekommen gegen seinen Bruder. Und er war halt für die Emotionen da. Und dann konntest du sehr schnell connecten und warst auch sehr schnell invested, dass du halt schauen wolltest, wie geht's weiter. Und ich finde, das ist gerade für den Start einer Company sehr wichtig. Wenn du halt dieses Interesse erzeugen kannst mit so jemandem, wie geht's weiter, ich möchte einschalten, du machst mich neugierig auf das Produkt. Umgekehrt, muss man aber auch ganz dicke sagen, natürlich nur alles theoretisch, man weiß nicht, wie es wirklich gewesen wäre, ich weiß nicht, ob er ohne AEW nochmal zu WWE gekommen wäre und vor allen Dingen so groß wiedergekommen wäre. Weil durch AEW mit seinem Auftritt, mit dieser Star-Appeal, wurde er ja erst richtig interessant für WWE. So interessant, dass man den bei WrestleMania rausbringt wie Hulk Hogan Nummer 2. Ja, aber ganz ehrlich, ich glaube, ja, ich hier weiß, ist sogar Win-Win. Anfangs war Win-Win eher auf Seite der Company. Dann wiederum umgekehrt eher bei Cody, wurde es mehr. Ich finde auch, der Moment, wo er gegangen ist, war der richtige, weil du hast halt gemerkt, so viel mehr Neues gibt er der Company nicht mehr. Er selber stagnierte. Und es war eigentlich genau der richtige Moment, dass er geht, hat so gesehen Platz gemacht und für ihn war das halt, ja, Traumwort war, ne, Main Eventer.
Ja, absolut. Also auch da, er ist ja auch bei, wie schon gesagt, ist bei AEW ja auch gewachsen. Natürlich hat man diese Stipulation damit, dass er dann eben nicht mehr um die Championship antreten durfte. Dann war er noch TNT-Champion, hat da einen großen Run gehabt, auch wichtig. Aber natürlich war er eigentlich jemand, der um die große Championship fehlen müsste und dadurch hast du auch das Gefühl gehabt, da fehlt eben ein bisschen was. Und da haben wir ja auch damals sehr stark drüber gemotzt. Auch die Reaktionen ihm gegenüber sind ja negativer geworden. Ich finde, wir dürfen aber auch nicht vergessen, dass zum Beispiel Fäden mit Leuten, ähnlich wie es in Jericho auch gehabt hat, denen das auch geholfen hat. Und ich nenne da zum Beispiel MJF ist, glaube ich, jemand, den man unbedingt nennen muss, ganz genau. Erstmal zusammen natürlich als Mentor und dann später dann eben der Verrat und dann eben die Fäde gegeneinander. Ich glaube auch, also er war ja quasi auch der erste Fädengegner von Brody Lee, weil das darf man nicht vergessen, ne? Auch wenn man da jetzt mit so einem weinenden Auge irgendwie mit zurückdenkt. Aber den hat er ja auch innerhalb kurzer Zeit quasi overgebracht und als absolute Bedrohung quasi präsentiert. Malakai Black, genauso jemand, den wir da gehabt haben. Und später auch ja, Matches gegen Sammy Guevara und ganz viele andere Leute. Also der hat auch schon einiges zurückgegeben, aber vielleicht nicht in der Länge und Konsequenz, wie es ein Jericho gemacht hat. Aber trotzdem, ich fand ihn immer cool bei AEW, weil er so anders gewesen ist und weil die Matches so anders gewesen sind und für mich auch ein absoluter Star, der da mit in den Ring gekommen ist. Soll man seinen Bruder noch machen hier, den Dustin?
Ja, gerne, weil ich finde, der fällt gerne mal drüber, aber der hat es hier verdient.
Ja, deswegen. Also ist natürlich längst nicht so, wie soll man sagen, vielleicht nicht ganz so einflussreich, wie das ein Cody oder ein Chris Jericho gewesen ist, aber ist für mich auch jemand, der eine wichtige Rolle übernommen hat. Der hat eine Kredibilität mitgebracht, hat auch so Emotionen mitgebracht von Beginn an. Und ich mag den, auch wenn ich jetzt sagen würde, ja gut, das ist jetzt nicht der absolute Topstar, den man da geholt hat. Natürlich auch schon jemand, der älteren Kalibers gewesen ist. Aber ich glaube, dass der zum Beispiel ganz wichtig Backstage gewesen ist, dass du auch für junge Leute einen Ansprechpartner gehabt hast, der auch schon diverse Hürden genommen hat im Leben und im Wrestling. Wie siehst du das bei Dustin Rhodes?
Ich glaube, für ihn war das halt das Beste, was ihm hätte passieren können. Weil er kam in eine Company, wo er halt gewertschätzt wurde. Ich glaube, das ist so der wichtigste Punkt dabei, weil er ist ein verdienter Wrestler, war ja auch immer eigentlich so dieser Typus Mr. Zuverlässig, auch bei WWE. Den konntest du halt reinwerfen, der liefert nie diese garantierten Banger ab, aber immer solide Matches. War immer so, okay, bring ihn rein, ist nie verkehrt. Es ist halt nichts Schlechtes, was bei rauskommt. Und er kann Sachen verkaufen und wie du halt schon richtig sagst, ich glaube, für ihn war es wahrscheinlich einfach schön zum einen, dass er halt gefragt wird nach der Meinung, dass seine Meinung wichtig ist, dass er Einfluss haben kann, dass er helfen kann. Zum anderen aber auch, dass er nicht als Rentner gesehen wird, sondern er selber entscheiden darf, wann an der ist und wenn er noch wresteln möchte, dass er das auch darf und auch vor der Kamera. Und ich finde, im Laufe der Zeit hat er ja auch Titel mal bekommen, nicht nur einen. Und das ist halt diese Wertschätzung, die er, glaube ich, bei WWE niemals bekommen hätte, weil wie auch, der Druck wäre viel zu groß. Und die Rolle, die er bei AEW hat, ist, glaube ich, genau die richtige für ihn. Nicht mehr, nicht weniger, und das passt. Ich glaube, wenn er da jetzt die Komplettende macht, dass er so seinen Seelenfrieden gefunden hat. Und ich glaube, das ist für einen Wrestler etwas, was nicht jeder hat.
Mhm. Ich glaube auch, dass er sich ja super wohlfühlt. Ich glaube auch, dass wir den nicht unbedingt mehr bei WWE nochmal sehen werden. Nein, das war schon alles richtig. Und wie gesagt, auch der hat ja seine großen Matches abgeliefert, hat ja dann auch noch bei Ring of Honor jetzt zuletzt gewrestelt, zum Beispiel mit Sammy Guevara an der Seite, ne, die Sons of Texas, und hat da auch nochmal eine große Rolle gespielt, auch große Matches bestritten. Wenn auch nicht mal auf ganz großer Bühne, war TNT-Champion, wenn ich mich komplett auch
komplett täusche. Nicht lange, aber er war.
Ne? Deswegen. Ja, also da viele Namen schon mal mit dabei. Das waren jetzt so die größten Bekannten, die wir zu Beginn gehabt haben. Und jetzt können wir so ein bisschen springen. Jetzt waren wir so nett und waren so positiv. Und jetzt greife ich mir mal hier Namen raus, die vielleicht ein bisschen kritischer zu sehen sind, lieber David.
Boy Dennison.
Nee. Ich nehme mal die Hardys hier raus, die wir auch gesehen haben bei AEW damals. Matt und Jeff Hardy. Erst Matt, dann irgendwann Jeff mit dabei. Wie siehst du deren Weg, den die gegangen sind, ganz kurz? Die waren ja nicht allzu lange da.
Ja, und es fühlte sich auch nie so an, als wären sie Teil von AEW für mich. Weil sie waren halt, wie soll ich das sagen? Also, das ist nicht negativ oder positiv gemeint, sondern es gibt einfach Unterschiede im Wrestling. Und bei AEW hast halt Teams wie die Young Bucks oder sonst was, die richtig ein Feuerwerk abliefern. Also die Tag-Team-Matches bei AEW sind halt bum, 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 bum. Da ist was los. Und bei WWE sind Tag-Team-Matches halt auch mal langsamer. Du hast auch mal die Chance, mal ein bisschen ruhiger zu wresteln. Und das Problem bei den Hardys war einfach, spätestens bei Matt Hardy konntest du noch mit einem Stampede und Co. kannst du gut kaschieren. Aber spätestens, als sie als Team da waren, hast du halt einfach gemerkt, boah, ihr könnt halt gar nicht mehr mithalten. Und das fand ich halt schwierig auch zu gucken. Und dadurch passte es auch nicht. Und dadurch war es auch für mich eigentlich perfekt, dass die dann halt dann auch getrennte Wege gehen. Es ist auch nicht so im super Bösen gegangen, sondern es hat halt einfach nicht gepasst. So.
Darf ich mal was ganz Böses sagen?
Ja.
Ich finde, man hat die Hardys falsch eingesetzt. Also ich finde nicht, dass sie nicht mehr mithalten können, sondern ich finde, man hätte da andere Geschichten erzählen können. Die haben es ja hinterher noch probiert gegen die Young Bucks und so weiter und so fort. Aber zum Beispiel, ich hätte die beiden nicht am laufenden Band in Gimmick-Matches gesteckt, wo du genau weißt, dass ein Jeff Hardy sich gerne umbringt.
Ja.
Also ich glaube, da brauchst du jemanden, der ein bisschen Fingerspitzengefühl hat und sagt, nee, also wir machen das jetzt so, du darfst dich umbringen, aber vielleicht nur einmal im Monat.
Dem widerspreche ich jetzt mal. Und zwar dahingehend, dass, wenn du mich nach dem besten Match von denen fragst, ist es halt ein Leitermatch. Und das sagt eigentlich schon viel aus, weil ich fand halt wirklich, also kann jeder anders sehen, ich fand das nicht schön. Ich fand erstmal bei Metadi hatte ich ein Riesenproblem, weil ich immer dachte, oh, ich mag nicht zu sehen, wie du halt rumstellst und ich sehe, dass deine Hüfte steif, Beine steif, das war alles so behäbig. Einsätze stimmten bei Jeff super oft gar nicht. Und gerade hast du es halt gemerkt bei Young Bucks Matches, die halt einen durch die könnten mich durch ein Match ziehen und ich würde dann dastehen wie ein Superwrestler, obwohl ich das nicht bin. Aber die konnten es auch nicht. Und ich finde einfach, dass das athletische Level, was bei AEW im Tag-Team-Bereich ist, war einfach zu krass. Du hast aber bei der Crowd gemerkt, du bist halt anderes gewohnt. Mhm. Und ich kann das verstehen, warum du das so siehst, weil du magst ja auch eher ein bisschen andere Art Wrestling. Aber nee, sie haben einfach nicht zu dieser Art Division gepasst.
Ja, aber die Frage ist dann, warum holst du sie dann? Und jetzt warum? Name. Nee, was?
Der Name.
Ja, aber und warum setzt du die dann nicht ein? Wenn ich mir einen Hammer kaufe, benutze ich den auch nicht als Säge, sondern ich benutze ihn als Hammer, weißt du?
Ja, aber das ist halt.
Warum bin ich dann
es gab, Hammer es gab diese Zeit von Tony Khan, der dann erstmal alles verpflichtet hat, was einen großen Namen hatte. Und man muss ja auch sagen, es hätte ja vielleicht auch funktionieren können. Unwahrscheinlich. Die ersten Auftritte waren ja auch mit großen Pops und Reaktionen.
Ja.
Aber das verflachte auch. Und das noch bevor das halt irgendwie geht, wie du die einsetzt. Und einfach, du hast halt einfach gemerkt, es passt nicht. Aber es hätte ja klappen können. Und es ist einfach diese Zeit, das muss man auch einfach sagen, es gab Zeiten, wo Tony Khan wirklich schnell und viel verpflichtet hat, wenn jemand halt frei wurde mit einem großen Namen von WWE.
Ja.
Und das war halt genau diese Zeit, wo halt gefühlt jede dritte Dynamite irgendwie jemand Neues kam.
Ja, also ich gebe da nicht den Hardys nur die Schuld, ich gebe da beiden Seiten die Schuld. Ich glaube, dass du da mehr Fingerspitzengefühl beim Einsatz des Talents gehabt hast, aber wir wissen auch, dass auch in Tony Khan und auch die Strukturen Backstage eine lange Zeit eine ganz andere gewesen sind. Ich glaube, dass man da auch Fehler machen musste, damit du aus Fehlern lernst und die Art und Weise, wie man die Hardys eingesetzt hat, gerade was die Stipulationen und die Matches und sowas angeht, also hat man nicht auch mal, ich weiß nicht mehr, welches Match es gewesen ist, aber es gab doch mal die Szene, wo ein Matt Hardy ausgenockt worden ist wegen dem Sturz.
Das war, glaube ich, bei so einem Stampede, auf jeden Fall war genau. Das halt der nackte Boden, wo er mit Hinterkopf da gegengeknallt ist bei der Landung. Ich bin ehrlich, ich würde das sogar eher unter die Kategorie setzen, Wrestler, die man gar nicht hätte verpflichten sollen, weil man sie gar nicht gebraucht hätte. Weil davon gibt es halt auch meiner Meinung nach eine Verpflichtung, wo du eigentlich denkst oder im Nachhinein gemerkt hast, wie wenig dir die hätten geben können. Selbst wenn du die richtig eingesetzt hättest, du hattest eigentlich zu dem Zeitpunkt noch nicht das richtig starke Roster wie aktuell, aber hast du die halt wirklich gebraucht, haben die dir Mehrwert gegeben. Da gibt es halt Wrestler, zu dem wir gleich kommen, wo man sagt, definitiv ja, aber einfach Wrestler und dazu gehören dann die Hardys, wo du einfach sagst, wenn die jetzt nicht da waren, hat dir was gefehlt? Nein.
Ja. Bin ich auch dabei, war ein großer Name, den man da geholt hat, aber da hat man nicht das glückliche Händchen gesagt. Gab von beiden Seiten, sagen wir einfach mal so.
Was darf ich jetzt eine Überleitung machen?
Nee, ich wollte eigentlich auch noch was Namen. Dann mach du. Ich habe nämlich einen vergessen aus dem Anfängen von AEW.
Nee, dann mach.
Jake Hager, den man vielleicht auch gerne mal vergisst.
Ja, der denkt mal vor allem wegen Chris Jericho rüberkam.
Ja. Aber der hat auch eine. Der Inner Circle brauchte damals so einen Muscle, einen großen Typen, der irgendwie da im Hintergrund steht. Dann war es auf einmal der Hut, der mehr over gewesen ist als Jake Hager. Nein.
Ich glaube, das, was die Rolle, die er hatte, war ihm zu wenig, aber es war eigentlich genau das, was du mit ihm machen musst. Also da sehe ich auch nicht mehr. Da habe ich nie mehr gesehen. Ich finde halt einfach, der Mann hat nicht dieses Charisma. Im Stable hat er halt gut funktioniert, aber mal ehrlich, als der debütiert ist, hast du jetzt auch nicht gedacht, so, oh, der nächste World Champion oder sonst irgendwas, sondern nee. Es ist halt, er ist ein großer Typ, es ist beeindruckend. Ich finde, gerade mit Jericho zusammen hat es echt gut funktioniert, dass du ihn im Hintergrund hast, aber er hat sich selber ja auch anders gesehen und mal wahrgenommen und das ist, glaube ich, sein großes Problem.
Ja, also bei WWE hat man es mit ihm probiert, als Jack Swagger war World Heavyweight Champion. Aber auch da hat er nicht richtig gezündet, ne? Der war ein solider Wrestler, aber es hat einfach da an allen Ecken und Enden gehapert. Und bei AEW hat man, glaube ich, auch da gedacht, wir haben ein kleines Roster im Sinne von, wir haben sehr viele kleinere Wrestler, die dafür umso agiler agieren. Lass mal jemanden holen, der ein Brecher ist. Und so jemanden brauchst du auch im Stable. Und da hat er ganz gut funktioniert. Ich erinnere mich noch an dieses MMA-Match in Anführungsstrichen gegen Wardlow und an die Hetze von Wardlow vor allem, wenn ich ehrlich bin.
Ich erinnere mich auch an Toaster-Einsätze von ihm. Sehr auf den Toaster eingesetzt.
Aber ansonsten, nein. Hat ja auch gar nicht zu AEW gepasst, muss man hier ganz klar sagen. Jetzt bist du dann, du wolltest noch was sagen.
Ja, ich dachte, wegen vorhin von ja kein gutes Händchen gehabt, hätte ich mich jetzt halt einfach Kais Liebling CM Punk in den Ring geworfen.
Ja, da haben wir ja schon ein paar Mal drüber gesprochen. Das CM Punk ist so ein bisschen so ein Hit-and-Miss-Ding, finde ich. Also der hat ja auf jeden Fall einen unglaublichen Impact hinterlassen, hat unglaubliche Attention nach seiner langen WWE-Pause gezogen und hat auch mit dafür gesorgt, dass da wirklich nochmal viele, viele Augen auf AEW gekommen sind und dass da auch wirklich nochmal Bewegung in den ganzen Laden gekommen ist. Also ich fand, das war absolute Euphorie, als ein CM Punk zu AEW gewechselt ist, oder?
Ja, total. Und ich finde, er hat halt, du hast eigentlich sehr schnell gemerkt, wofür er halt super ist und wofür halt nicht ganz. Du hast diesen Ringrost beim Wrestlerischen gemerkt, aber was er halt direkt geschafft hat, war es nicht nur die Attention, sondern er hat halt auch direkt diese emotionalen Stories, die Promo-Duelle und dann aber auch diese Matches, die sich groß anfühlten. Ich denke mal nur an MJF zum Beispiel mit Doc Holler. Mhm. Oder auch gegen Wer ist der Beste am Mick, der immer so echt klingt? Scheiße, ich vergesse den Namen gerade. Mr. New York.
Eddie Kingston.
Genau, danke schön, Eddie Kingston. Es tut mir leid, ich bin alt und müde. Die Fehde war auch super. Das Match war auch super. Und das hat alles gepasst. Aber, und das muss man auch ehrlich sagen, da hat Tony Khan, glaube ich, manche Sachen oder manche Strahlkräfte und Egos unterschätzt, weil CM Punk hat AEW riesig nach vorne gebracht, zeigt euch aber auch, war er nicht als Person alleine der Grund, aber halt alles um CM Punk herum, der Grund, warum AEW fast für 2 Jahre zurückgeworfen wurde, meiner Meinung nach.
Er hat auf jeden Fall da ordentlich für Chaos gesorgt. Ich glaube, so kann man es auf jeden Fall sagen. Deswegen, es ist so ein bisschen ein zweischneidiges Schwert.
Du musst dich erst erholen. Entschuldigung fürs Reingrätschen.
Ja. Nee, ist alles gut. Nee, wie gesagt, das war dann Chaos und das mussten sich erstmal neue Strukturen bilden. Dann und auch da, vielleicht war es auch gar nicht so verkehrt. Na, manchmal brauchst du auch sowas, ne? Aber da ging natürlich vieles dann kreuz und quer durcheinander. Auch jemand, der im Ring natürlich geplagt gewesen ist dann von vielen Verletzungen. Auch da vielleicht, ähnlich wie es bei den Hardys gewesen ist, wäre es vielleicht auch da ganz gut gewesen, wenn man zu ihm sagt, hör mal, entspann dich mal, mach vielleicht keine Buckshot Lariat, ne? Das klappt halt nicht mehr, ne? Und so, zum Beispiel.
Ja, das fand ich schön mit der Lariat.
Nee, aber du weißt, was ich meine, ne? Der
ich weiß, aber das körperlich kannst du das wirklich sagen? Wollte.
Und ich kann das auch total verstehen. Entschuldige, wenn ich jetzt einfach dich überfahre hier an der Stelle. Gut. Aber wenn ich darüber spreche, dann geht es mir auch darum, ich glaube, dass der auch richtig wollte nochmal, das hast du auch am Anfang gerade gemerkt, der wollte wrestlen, ne? Nach so langer Zeit, der wollte catchen, nach so einer langen Abwesenheit, der wollte sich's beweisen, der wollte es auch WWE beweisen, weil ich glaube, CM Punk ist auch so ein Typ, der denkt sich hier, jetzt seht ihr erstmal, was er an mir verloren hat. Nicht nur, dass ich gut am Mikrofon bin, ich kann auch noch gut catchen. Und ich glaube, dass er sich da selber auch ein bisschen verloren hat. Trotzdem war der halt ein ganz großer Teil davon, was AEW für eine gewisse Zeit gewesen ist. Er ist 2021 debütiert und der hat eine riesengroße Welle geschlagen. Und ich bin jetzt mal jemand, der sagt, ich nehme das Positive mit und sage, da hat es auf jeden Fall viele Leute hingebracht. Es hat auch einige Leute wieder vergrault im Endeffekt, aber ich glaube, man hat auch daraus einiges gelernt.
Ich glaube, manchmal gibt es ja dieses reinigende Gewitter. Und ich glaube, der Fall CM Punk war halt sehr, sehr schlecht für die Company, was am Ende halt war. Es hat wirklich geschadet und nicht nur, dass er halt eine Lücke hinterlassen hat oder halt, dass die Company schlecht dastand, sondern eine Unruhe, die halt über ein Jahr gedauert, bis mal wieder komplett mal Ruhe war, dass wir halt nicht mehr diese News gehört haben von irgendwelchen Zwischenfällen, dass mal Ordnung geschaffen wurde. Aber vielleicht war es halt auch dahingehend gut, deswegen bin ich bei dir, dass man gemerkt hat, wo liegen die Probleme. Ja. Was könnte uns halt, wenn wir wachsen, wirklich zu Problemen führen und was muss geändert werden? Weil ich finde, hast du ja jetzt gemerkt, ich finde seit 1-2 Jahren fühlt sich AEW viel professioneller an. Du hörst viel weniger Stress und ich glaube, das wäre ohne CM Punk nicht gewesen, weil ohne CM Punk wäre vielleicht immer noch weiter so, alles chillig, wir machen das mal ein paar Schritte.
Ja. So, und dann bist du schon bei einem anderen großen Namen, der auch natürlich von Beginn an eigentlich eine große Rolle gespielt hat und das ist natürlich Jon Moxley, der vielleicht größte, Neustarter quasi hier, ne? Als Dean Ambrose von WWE weg und dann eben zu Jon Moxley wieder zurück. Auch das war ein großes Ding. Ich kann mich auch genau daran erinnern mit dem Double Arm DDT auf die Pokerchips damals, auf diesen Stapel, auf die Deko. Und ich weiß genau, ich habe gerade schon den inneren David in meinem Ohr gehabt, weißt du das? Weil du immer sagst.
Ich hoffe, den hast du öfters im Ohr.
Ich weiß nicht, ich hab sehr viele Stimmen im Ohr.
Jeder braucht den inneren David. Ist immer gut.
Aber ich weiß genau, du sagst ja immer, Jon Moxley ist der Mr. Zuverlässig für AEW. Wenn du jemanden brauchst, der eine Geschichte abliefert, der Matches trägt, der viel wrestelt, dann ist es immer ein Jon Moxley. Und ich glaube, auch wenn ich nicht immer der hundertprozentige Freund von der Art und Weise bin, wie sich ein John Moxley im Ring präsentiert, aber zumindest ein Workhorse ist der halt allemal. Und ich glaube, das ist was AEW auch gerade in dieser Zeit immer wieder gebraucht hat und der ja auch viel dekoriert ist, ne? Mehrfacher World Champion, Continental Champion und so weiter und so fort.
Und der wurde sogar Wrestler des Jahres, meine ich. Bei AEW.
Ja.
Also während er bei AEW war. Ich würde halt nicht nur sagen, er ist halt Mr. Zuverlässig, sondern er ist für mich, das ist ernst gemeint, Mr. AEW. Ich finde, natürlich kannst du halt sagen, hier Kenny Omega könnte Mr. AEW sein oder sonst was, aber ich finde, Moxley ist es, weil er hat im Laufe der langen Zeit so oft, wenn es schwierig war, war er derjenige, der das Ding getragen hat. Der hat Verletzungen zurückgehalten, hat dann einfach monatelang weitergemacht und der hat immer alles gegeben. Ich finde, für ihn, für keinen anderen Wrestler hat es sich so gelohnt zu wechseln, als für Moxley, weil ich glaube, der hat halt seine Heimat gefunden, auch seine Passion gefunden. Der wird da aufhören, der wird bis dahin alles geben. Er hat jetzt seine Frau da, die auch super happy da zu sein scheint. Und er hat unfassbar viele Freiheiten und zeitgleich gibt er aber auch alles zurück. Also der, so viel ich kritisiere an ihm oder die Art der Matches und Co., aber du kannst mit ihm immer alles machen und er gibt auf jeden Fall Vollgas, ist sich für nichts zu schade. Wirklich für gar nichts, auch die schmerzhaften Sachen. Und ich glaube, er ist genau mit diesem Weg super glücklich.
Ja. Und AEW kann froh sein, dass sie ihn haben. So sage ich jetzt auch mal ganz ehrlich. Der ist ein riesengroßer Gewinn für die. Und eine absolut prägende Gestalt innerhalb der AEW-Geschichte, muss man hier sagen. Ne? Also den würde ich auch wahrscheinlich auch wirklich nochmal über einen Jericho zum Beispiel stellen. Auf jeden Fall über einen Cody und so weiter und so fort. Also weil der einfach am Anfang mit großem Bass debütiert ist, 2019, bei Double or Nothing. Und seitdem einfach eine absolute Konstante in der Promotion ist. Und sowas ist halt, das ist so ein bisschen wie, ich sag mal, so ein ganz krasser Vergleich, der natürlich jetzt von der Strahlkraft und so nicht 100% hinhaut. Aber ähnlich wie es der Undertaker für WWE für lange Zeit gewesen ist, weißt du?
Der ist jemand,
der ist immer da, der bringt immer seine Leistung. Ist vielleicht jetzt nicht immer so super geil, aber trotz alledem. Ja,
aber war der Undertaker auch nicht.
Nee, eben.
Muss man auch ganz ehrlich sagen, aber es war halt einfach, Undertaker hätte sich ein Bein ausgerissen für die Company.
Genau.
Das würde genau dasselbe.
Ja, das wird der auch machen. Deswegen, absolute Säule, wenn wir dieses alte Bild von The Pillars nochmal rauspacken hier, von AEW, da bin ich komplett mit dabei. Deswegen auch ein absolut wichtiger und großer Name, den wir hier haben. Das habe ich gerade kurz noch überlegt. Ich habe noch jemanden, den ich aus der Anfangszeit mitnehmen wollte, aber das habe ich schon vergessen. Egal.
Was mit Pack?
Pack sollte man auch noch
mitnehmen. Der war auch Anfangszeit, würde ich sagen.
Ja, richtig. Ja, klar. Ja. Nicht ganz so prominent natürlich wie ein John Moxley, logischerweise, oder auch wie einen Cody und so, aber ich finde jemand, der im Ring natürlich extrem wichtig gewesen ist, ne? Der auch immer wieder die großen Matches abgeliefert hat und durch seine Art und Weise, wie er sich präsentiert hat, halt eben auch hervorstach, oder? Wie siehst du das?
Total. Er hat auch im Übrigen für das allererste virale Video gesorgt bei AEW. Wenn man auf den Channel drauf geht, bei YouTube mal nach Views sortiert, da findet man nämlich ganz schnell ihn gegen Orange Cassidy. Und dieses Video hat halt Millionen Aufrufe. Und das war mit Grund, warum halt AEW auch so gut anfing. Weil das war zum Beispiel einfach, das war ein Match, was du so von WWE nicht kanntest. Was aber sehr gut gezeigt hat, ey, hier kann das anders sein. Und Pac, er ist vielleicht nicht der Main-Event, aber ich finde, bei WWE wurde er halt komplett übersehen. Da wurde er ganz komisch eingesetzt. Und ja. Er war halt einfach zu klein, was auch immer. Er durfte halt kaum reden, obwohl er das, was er da dort hatte, Cruiserweight Champion, hat er ja super verkauft.
The King also, of the Cruiserweights damals, ja.
Genau, fand ich super, aber du wusstest, er wird nie dieses Standing haben. Jetzt ist er halt bei AEW nicht der Star schlechthin, aber er hat das Standing. Und zwar bei den Fans und bei der Company. Du weißt, ganz genau, die Company gibt ihm die Freiheiten, dass er halt auch woanders wissen kann.
Ja.
Die setzt aber auch zeitgleich auf ihn und bei den Fans auch. Also ein Pack hat ein Standing bei den Fans, was du halt bei WWE nicht gehabt hättest.
Ja.
Von daher hat sich das für ihn komplett gelohnt und für die Company auch, weil du hast halt jemanden, der sich nicht beklagt, wenn er nicht ganz oben mitspielt, den du aber auch wieder immer reinwerfen kannst und der halt fantastische Sachen macht im Ring.
Ich finde, Pac und John Moxley sind zwei gute Beispiele dafür, weshalb es gut ist, dass wir AEW haben. Weil du Leute hast, die in anderen Stilrichtungen wrestlen wollen, wrestlen können, als das bei WWE eben der Fall ist. Und hier eben trotzdem eine große Bühne bekommen haben. John Moxley der wollte ja diese brutalen Matches. Das ist ja auch eine Passion von ihm, weil er das eben als Teil der Kunst des Wrestlings sieht. Kann man so sehen, ich bin kein großer Freund davon. Nichtsdestotrotz gehört das zum Wrestling absolut dazu. Also sei dir an der Stelle nochmal gesagt. Ne? Und aber genauso Pack, der, was?
Ja, alles gut. Ich wollte gleich eine Überleitung machen. Mach ruhig weiter. Es tut mir leid, dass ich geredet habe.
Alles gut. Aber genauso ein Pack ja eben auch, ne, der da in dieser Cruiserweight Division, die war halt ganz nett, aber die war halt jetzt nicht wirklich so prägnant. Und wir wissen auch, dass Cruiserweights bei WWE nie eine größere Rolle gespielt haben. Sondern es war eher so eine Pflichterfüllung, die man da gehabt hat. Und da wäre halt irgendwann untergegangen. Wir kennen die Geschichte, dass Vince McMahon ihn gerne als Mighty Mouse gesehen hätte, weil er
schlimm
große Ohren hatte und so. Ne? Und das sei hier an der Stelle nochmal gesagt, wie wichtig AEW eben für Leute gewesen ist, die zwar bei WWE gesigned gewesen sind, aber eigentlich da nur eine kleine Rolle gespielt haben, obwohl sie dann eben fantastische Wrestler sind, wie ein Pack.
So. Ja, und jetzt kommt die Überleitung.
Jetzt kommt die Überleitung, ja. Okay.
Was nämlich für Wrestler gilt, kann auch manchmal für Wrestlerinnen gelten. Und da nehme ich halt eine Toni Storm, die natürlich hatte sie ein Charisma. Sie wurde auch eingesetzt, aber sie war halt eine von vielen, war nichts Herausragendes. Und hier kommen halt zwei Sachen zusammen. Als sie rüberkam zu AEW, habe ich jetzt nicht gesagt, oh mein Gott, der ist da, sondern einfach, ey, ich fand die bei WXW cool, was ich die gesehen habe. Ich will mal sehen, was sie macht, aber hat anfangs nicht connected. Der Unterschied dann halt einfach nur bei WWE und AEW kam dann halt zu tragen, dass du mehr Freiheiten hast. Und manchmal braucht ein Wrestler oder eine Wrestlerin genau diese Freiheit, um aufzublühen. Weil, sind wir ehrlich, anfangs hat sie nicht connected. Nee. Aber sie ist halt diesen Weg gegangen und zwar den eigenen Weg, weil du hattest ja gerade gesagt, man durfte bei WWE, Moxley durfte nicht so wresteln, wie er wresteln wollte. Ja. Toni Storm konnte halt nicht das machen, was sie vielleicht machen wollte. Und jetzt hatte die Freiheit und die ist halt zu einer der größten Wrestlerinnen in der ganzen Branche geworden. Mhm. Das muss man sich mal vor Augen halten, was für Fäden sie hatte. Also wirklich Fäden, die halt legendär sein werden, auch in 10 Jahren. Und die halt nur abliefert, die ein Standing hat, sondergleichen, wenn es sich für jemand gelohnt hat in diesem Roster zu wechseln, dann für Toni Storm. Und auch für die Company im Übrigen, weil sie hat diese Division, die jetzt mittlerweile richtig gut ist, mit aufgebaut.
Ja, die Fehde gegen Blake Monroe. Ja, an der Stelle.
Sag den Namen nicht.
Ja, ist doch so.
Mariah May.
Ja, Mariah May natürlich. Die hat die Damendivision um Lichtjahre nach vorne katapultiert, muss man hier ganz klar sagen. Wie es erzählt worden ist, wie sie gefilmt worden ist, ganz viel kreative Vision dahinter. Und das war absolut fantastisch. Und die Rolle von Timeless Toni Storm natürlich auch da wieder. Such dir was, was du kannst und wie du herausstechen kannst. Und das hat Toni gefunden. Und das sei ihr absolut gegönnt. Also ich habe ja diverse Male mit ihr auch längere Interviews damals noch bei der WXW geführt. Ich kenne sie da so ein bisschen persönlicher, ne? Und das ist schon ganz interessant, was sie da, welchen Weg sie da gegangen ist. Ne? Und sie hat ja auch gesagt, dass WWE ihr so ein bisschen die Leidenschaft fürs Wrestling ausgesogen hat und das, wie es da eben gerade zu der Zeit, als sie gegangen ist, das war 2021, das war auch nicht gerade die beste WWE-Zeit, wenn man ehrlich ist.
Nee, aber man muss überlegen, wie viel manchmal auf Schicksal mitspielt und wie viel Glück, ja. Der Faktor Glück gehört beim Wrestling immer dazu. Ja. Eine Toni Storm, die jetzt halt eine der größten Wrestlerinnen ist, auch im Übrigen hier bei der Jahrestabelle und so weiter, richtig, richtig weit oben. Und die hatten Standing. Bei WWE, wäre sie nicht gewechselt, bei WWE, hypothetisch natürlich, ich glaube, die wäre halt einfach nie ein Star da richtig geworden.
Ja.
Es hätte sein können, dass eine Karriere beendet wird, die jetzt komplett durchgestartet ist. Nur durch diesen kleinen Schicksalsschlag, dass man gesagt hat, oder Glücksgriff, dass man gesagt hat, okay, ich wechsle. Hätte ja auch schief gehen können, aber zum Wrestling, das muss man auch, glaube ich, bei jedem hier sagen, der jetzt gewechselt hat, den wir beurteilen, wir sind Smart Max, die wissen immer alles vorher besser. Nein, wissen wir nicht, weil der Faktor Glück kannst du nicht beeinflussen.
Nein, ja. Und das haben wir ja auch schon in anderen Podcasts gesagt, wie manchmal auch einfach sich so Puzzleteile im Wrestling zusammenfügen können. Ne? Das haben wir auch schon in der WWE-Geschichte gesehen und ganz anderen Fällen, wo dann, keine Ahnung, jemand verletzt sich, fällt aus, jemand anders übernimmt die Rolle und auf einmal hast du einen Star aus irgendwelchen Gründen. Da haben wir oft gesehen, dass Zufälle eine gewisse Rolle spielen. Ich sag nur Curtain Call zum Beispiel.
Ja.
Wo wir gerade bei den Frauen sind, was ist denn mit der guten Athena, lieber David? Auch Ende 2021 entlassen, 2022 bei Double or Nothing debütiert. Man hat eigentlich gedacht, Mensch, um die herum baut man irgendwas auf. Dann ist sie zu Ring of Honor gegangen, in den Honor Club, so sage ich es einfach mal. Record Champion, Billy Starks Geschichte, richtig geil. Aber vor einem Publikum, was ich gefühlt an der Hand abzählen kann, wenn ich Tausende aus meinen Fingern mache.
Wie das jetzt aussehen würde, KI mache es möglich. Es ist ein schwieriger Fall, weil ich finde, bei ihr war das ja auch so bei WWE, bei NXT hat sie super funktioniert. Mhm. Das war halt wirklich, da hatte sie ein Standing aufgebaut. Aber wie so oft, hatten wir bei den Call-Ups schon mal, Maincard, weißt du, nee, wurde einfach nichts. Vielleicht, weil die zu klein ist, vielleicht, ich weiß nicht, ihre Art und Weise. Eigentlich fand ich das Gimmick immer cool, aber es hat halt, sie hat, wurde nie so eingesetzt, ich denke, so, man hat auf sie gebaut. Dann kam der Wechsel, der Sinn machte, weil ich finde, sie ist eine sehr starke Wrestlerin. Dann kam Ring of Honor, wo ich dachte, ja, warum? Weil eigentlich möchte ich sie so sehen. Im Endeffekt muss ich allerdings sagen, ist, glaube ich, der Wechsel für sie dahingehend gut gewesen, auch zu Ring of Honor, dass sie dort im Grunde genommen ihr finales Ich gefunden hat. Sie konnte halt an sich arbeiten, sie hatte diese Ausstrahlung, was ich noch nicht verstehe, warum man sie nicht komplett zu AEW zieht, weil,
ja,
wenn du es gemacht hast, hast du schon gemerkt, wie gut sie ist, merkst du ja daran, wie du sagst, ist ja richtig, es gucken halt nur ein paar Leute, sie kommt bei Dynamite raus oder beim Pay-Per-View raus und einfach alle wissen, alles klar, da ist sie.
Ja.
Das spricht ja für sich. Und ich weiß noch nicht, warum man diese Rakete, die einfach da ist, noch nicht richtig zündet, weil ich bin ehrlich, du kannst auch theoretisch mit Mercedes und ihr eine Fehde machen über 3 Jahre, wo sie hin und her kämpfen, immer wieder, und ich würde das nehmen. Und ich hätte da Bock drauf. Wir sagen, glaube ich, das dritte Jahr in Folge haben wir gesagt, ja, die wird dieses Jahr, da startet sie durch. Ich hoffe, das passiert dieses Jahr. Also gelohnt hat es sich für sie schon, vom Standing her. Aber ich glaube, jeder Fan möchte eigentlich, dass hier jetzt mal ein richtiges Roster kommt.
Das ist halt mein Problem. Ich weiß gar nicht, ob sich vom Standing her so gelohnt hat, weil im Endeffekt ist sie halt in einer sehr kleinen Bubble bekannt und populär und.
Ja, aber sie darf international wresteln, was sie ja schon mal sagte, was sie halt möchte.
Ja, aber macht sie ja auch nicht so wirklich viel.
Nein, viel nicht. Weil also die Champion, die hat gesicherten Job. Ich weiß es halt nicht. Also eigentlich, also sie ist ja jetzt mittlerweile dahingehend aufgebaut, dass du halt sagen kannst, du könntest sie jetzt bei All-In rausbringen und würde sofort funktionieren. Was ja schon viel sagt.
Ja.
Warum man das halt noch nicht macht, weiß ich nicht, weil ich hatte eigentlich gedacht, dieses kurze Intermezzo mit Mercedes, das wäre der Punkt. Ich kann es dir nicht sagen. Ich glaube nicht, dass es nicht ist, weil man ihr nicht traut, sondern man hat ja die Reaktion gesehen. Ich glaube, man sieht sie einfach als zu wichtig für Ring of Honor. Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung.
Das ist halt also dass Mercedes zurückkommt. Ja, das ist halt mein großes Fragezeichen. Und die wird jetzt auch nicht gerade jünger, ne? Weil du sagst hier, die Rakete, die kannst jetzt auch nicht Ewigkeiten anzünden. Die ist jetzt inzwischen auch schon 37. Und irgendwann musst du die halt auch mal bringen. Sonst hast du halt eine Rakete, die irgendwann explodiert und keinen interessiert's. Ich weiß es nicht, was da die Probleme sind, was da die Backgrounds sind. Vielleicht sagst du auch einfach...
Dann andersrum, Entschuldigung, fürs nochmal reingritschen, wie den ganzen Podcast. Ich bin kein guter Mensch. Wäre es denn bei WWE viel anders? Also siehst du denn wirklich die Wahrscheinlichkeit, dass sie dort besser eingesetzt worden wäre? Realistisch?
Inzwischen könnte ich mir vorstellen, damals wahrscheinlich eher nicht. Ich glaube halt, dass man sie zum Beispiel vielleicht auch wieder zurück zu NXT geschickt hätte, wo sie aber wahrscheinlich eine größere Rolle gespielt hätte oder zumindest mehr gesehen worden wäre, als wir es jetzt bei Ring of Honor tun.
Ja, das kann sein.
Ja, also ich finde, sie ist halt so ein wasted talent. Also ich finde, aus ihr hättest du viel, viel mehr machen können und du hättest auch mit der viel, viel mehr Geld verdienen können. So sage ich es mal ganz knallhart. Aber ich glaube, dass du mit der richtig Geld verdienen kannst. Aber aus irgendwelchen Gründen ist es halt nicht so. Und deswegen ist das so einer meiner kritischen Picks hier in der ganzen Runde. Weil ich finde, mit der, wie du gesagt hast, egal ob es gegen Toni Storm, gegen Mercedes Moné, gegen ganz viele andere, da kannst du halt viel mehr draus machen.
Jetzt
bist du wieder dran.
Ja, du musst mehr machen. Also da bin ich komplett bei dir. Ich sehe da halt aus AEW-Fansicht, würde ich trotzdem sagen, guter Trade, dass sie halt rübergekommen ist. Und lassen wir die doch mal offen. Sagen wir mal einfach, da wird sie die Zukunft zeigen müssen, ob das jetzt positiv war oder nicht. Wenn die halt dieses Jahr nicht in Main Roster durchstartet, dann hat sich's nicht gelohnt. Wenn ja, dann wird es sich vielleicht doch gelohnt haben. Finanziell wird es sich auf jeden Fall gelohnt haben.
Ich glaube auch, dass vielleicht sagt sie auch, ich will gar nicht so viel catchen und ich mache lieber andere Sachen nebenbei und ich habe meine Freiheiten, ich will nicht touren und ich will nicht das machen und dies machen. Kann ja auch sein. Das ist... Des Menschen Willen ist ein Himmelreich und so. Aber das, bin ich ganz ehrlich, weiß ich halt nicht. Also wenn ihr da Backstage-Infos habt, schickt sie mir gerne weiter. Das ist ein anderer Punkt.
Kann ich das noch einen reinwerfen?
Wirf rein.
Ich möchte nämlich einen reinwerfen, wo man meiner Meinung nach alles sagen könnte, weil beides auch stimmen würde. Also sowohl Hop als auch Top Andrade.
Ja.
Weil es war beides da, meiner Meinung nach. Es gibt ja zwei Comebacks, also zweimal ist er gewechselt. Und ich glaube, da muss man komplett trennen, weil ich finde, mehr schwarz und weiß geht gar nicht.
Nee. Gerade macht man es, wie ich finde, sehr richtig. Das funktioniert auf einmal, nur mit dem großen Push auch Richtung World Title. Und das ist ja gerade das, was man, wie ich finde, aktuell sehr clever aufbaut, dass du eine ganze Riege von Contendern hast, sowohl Heels als auch Babyfaces, die quasi MJF nach dem Belt trachten und Andrade ist mit dabei. Finde ich gut. Hat auch seine große Siege bekommen, mit großen Schocker gegen Kenny Omega damals. Aber der erste Run war halt komplett für den Eimer.
Was war das? Das war so schlimm.
Also komplett fehl am Platz, unmotiviert, das, da hat gar nichts zusammengepasst, oder?
Nee, also wirklich null.
Promos das war 2021 übrigens, entschuldige, dass ich das so ganz kurz einwerfe.
Also Promos funktionierten ja auch gar nicht.
Die Matches waren nicht gut. So, die Matches waren
gut. Denn die Matches waren gut, aber es hat halt auch einfach keinen interessiert, weil, nochmal, Wrestling besteht aus zwei Sachen. Einmal die Matches selber, die Technik, aber auch das, die Characters und die Stories. Und wenn jemand halt schon Schwierigkeiten hat bei Promos durch die Sprache, das ist nun besser geworden, hat da drin gearbeitet, hat das Bergmann. Aber er hat halt auch einfach nicht diese Ausstrahlung Ich sag das gerade Ausstrahlung. Die war ja anscheinend immer da, weil so viel anders als jetzt ist die nicht. Aber das ist, glaube ich, wenn du je in deinem Leben nach einem Paradebeispiel gesucht hast, wie abhängig Karrieren vom Booking sind, dann ist es halt ein Andrade-Paradebeispiel. Weil er kam rüber, weil er frustriert war. Bei NXT hat er super funktioniert. Main Roster bei WWE nicht. So, kam rüber zu AEW, hat gedacht, endlich kann ich es richtig durchstarten, weil ich werde ja nur falsch eingesetzt. Hat absolut null funktioniert. Keinen hat's gejuckt. Dann, da gehe ich halt wieder rüber zu WWE, da kann ich durchstarten. Da ist ja wieder das Gras grüner. Überall ist das Gras mal grüner. Nur nicht da, wo man ist. Geht rüber, funktioniert gar nicht. Jetzt kommt der wieder mal zurück und nur weil es anders gebuckt wurde, und das muss man sich einfach mal wieder, diesen Faktor Glück, wie wichtig der halt bei Karrieren ist oder wie traurig das eigentlich ist, wird anders eingesetzt und auf einmal finde ich den interessant. Und die Matches waren ja eh schon gut, aber auf einmal ist er halt so, oh ja, der ist auf der Card von Pay-Per-View und ich denke so, will ich sehen. Mhm. Und es ist halt so schwer zu erklären, warum wir Fans so krass anders reagieren können auf ein und dieselbe Person, der ja im Ring auch nicht anders gewesen ist oder so. Selbst die Optik ist halbwegs gleich.
Ja, es ist ja auch so, bei WWE war es ja so ähnlich. Bei NXT hat er funktioniert und im Main Roster gar nicht.
Ja, es ist verrückt, oder?
Ja, also es ist ein bisschen Attitüde dabei natürlich auch irgendwo. Aber ich glaube auch, dass jetzt, wenn du auf ihn setzt, das hat man bei NXT damals auch gemacht, wo man ihn massiv gepusht hat, ihm noch Zelina Vega zur Seite gestellt hat und dadurch auch so diese Schwächen, die er im Promo-Game damals absolut gehabt hat, hat man damals sehr gut kompensiert. Die hatten eine gute Chemie miteinander. Das hat funktioniert. Also ins Main Roster gekommen, stand da allein, da hat nicht funktioniert. Und ähnlich war es bei AEW, wie gesagt, starke Matches abgeliefert, aber keine Connection. Und jetzt aktuell mit Don Callis und auch dann mit den Mädels, die er dann immer am Ring hat, mit denen er Fotos machen darf und Nummer austauschen, passt, ne? Da kann er so ein bisschen man schießt mal auspacken, warum denn nicht, ne? Und das ist ja auch das, was Wrestling-Fans auch ganz witzig finden. Deswegen, ich bin da bei dir. Es ist einmal Flop und einmal Top. Also zumindest aktuell noch. Mal gucken, wie wir in einem Jahr oder so darüber sprechen. Ja. Aber ich finde, wenn wir den nennen, dann müssen wir auch den Miro nennen, du.
Ich wollte es gerade sagen, wahrscheinlich kommt jetzt der Miro.
Ja, den müssen wir nennen, weil dem geht's ja genauso. Das ist ja auch einer von den Ping-Pong-Bällen, die wir immer zwischen AEW und WWE so hin und her schießen. 2020 zu WWE, von WWE erstmal getrennt, dann rübergekommen als Best Man von Kip Sabian. Dann war er noch der Redeemer. Dann war auch mal TNT-Champion. Aber irgendwie hat niemand, hat Miro nie durchgestartet, hat niemals funktioniert, oder?
Er war auch der Meat losgetreten hat. Also eigentlich wollte jeder Hobbs gegen Miro sehen.
Stimmt.
Also es gab schon die Zeit. Es war ja auch vor dem Redeemer oder als er anfing mit Redeemer, hat er dieses Psychopathische, was super funktioniert hat. Aber bei Miro ist, glaube ich, das riesige Problem, dass halt anscheinend alle Booker der Welt keine Ahnung haben, wie sie ihn richtig einsetzen. Weil immer wenn du den ein bisschen richtig eingesetzt hast, hat er immer Connected mit der Crowd bei WWE als auch bei AEW. Aber anscheinend kann das halt keiner, weil bei beiden Companies ist ja halt immer dasselbe Problem gewesen, ja, wir haben keine Ideen für dich. Deswegen zeigen wir dich auch nicht mehr. Und deswegen eigentlich auch wieder so ein Paradebeispiel, nicht mehr überall ist Gras grüner, nicht nur beim Nachbarn, sondern hier auch beim Wrestling, weil er hat ja in einem Interview noch gesagt, warum er ja wechselt, ist jetzt wieder zurück zu WWE. Und er sagt, ja, da kann ich jetzt endlich wieder mehr wresteln. Denkst du, na, schade. Ja, es ist für mich auf jeden Fall ein Wechsel, der sich nicht gelohnt hat zu AEW, aber es gibt, glaube ich, keine Company, wo es sich für ihn gelohnt hat, weil bei keiner wurde er, glaube ich, so eingesetzt, wie man es machen müsste. Und zeitgleich ist er für mich ein Wrestler, wo ich glaube, wenn du da richtig drehst, hast du direkt einen richtigen Star. Ja, aber die Frage ist halt, wird es nochmal passieren? Nein.
Das ist halt das Ding, ne? Klappt das nochmal? Ich glaube es halt auch nicht, weil wann, wie und wo und überhaupt. Ich glaube, der wird eher Schauspieler werden als alles andere. Ich finde ihn super sympathisch, muss ich mal an der Stelle sagen. Ne? Es gibt echt sehr unterhaltsame Interviews, auch mit einem Chris Van Fleet zum Beispiel, wo er da mit dem redet und Witze erzählt. Und kann, super sympathischer Typ, ne? Auch super gesprächig auf seine Art und Weise und pointiert. Aber wie du schon gesagt hast, ne, der funktioniert mal so zeitweise und brennt dann wirklich. Eine Rusev Day zum Beispiel, erinnern wir uns. Auch damals der Split von Kip Sabian, ne? Und dem.
Aber wen interessiert doch Kip Sabian?
Ja, das kommt halt auch noch dazu, ja. Das ist halt, nee, also deswegen, da hat sich der Wechsel auf jeden Fall nicht gelohnt damals. Und vielleicht bleiben wir gerade bei den Ping-Pong-Leuten. Was ist denn mit Malakai Black?
Dasselbe in Grün. Ich glaube, Malakai Black ist halt. Ich liebe den Wrestler, ne? Ich finde den Style, den er hat, super. Ich fand ihn. Ja, nicht nur wegen Totenköpfen oder so. Ich fand, sein Entrance bei NXT war immer noch mit das Coolste, was ich im Wrestling-Entrances erlebt habe. Der hat super Wrestling-Matches abgeliefert. Er kann es. Er hat Charisma. Er hat alles. Er kann reden. Aber kein Booker versteht anscheinend, wie man heutzutage mystischen Charakter aufbaut. Und auch konsequent erzählt.
Das ist bei WWE aktuell ja wieder genauso. Ne? Der catcht da halt rum und das ist alles gut. Aber so richtig zünden tut er halt nicht.
Genau, weil du halt einfach, und dabei bietet er aber alles. Also es gibt ja auf Wester, wo du sagen kannst, der kann nicht reden, der hat keine Ausstrahlung, der hat nicht den Look, und du denkst einfach so, der bringt ja alles mit. Der kann dir sofort ein Hardcore-Match abliefern und der kann dir sofort auch eine 10-Minuten mystische Promo machen, wo du einfach nur cool im Ring sitzt und denkst einfach so, oh, alles klar, der ist es. Aber du musst halt bei ihm einen Charakter erzählen und dann auch konsequent einsetzen. Bei AEW hast du so ein, zwei Peak-Versuche, wo du halt mal ein bisschen auf ihn gesetzt hast, ein bisschen Fokus drauf. Sofort hat er connected, aber er ist für mich so ein tragischer Wrestler. Weil ich glaube, den richtig eingesetzt, hast du so einen Main-Event-Kandidat. Habe ich immer gedacht, als er bei NXT war, bleibe ich weiterhin dabei, dass er alles mitbringt. Aber das werden wir nie erleben und ich weiß nicht warum. Dann wird es halt nie haben. Ich finde es schade für ihn, weil das halt tragisch ist. Und ich hätte auch nie gedacht, dass umgekehrt jetzt bald, ist kein Wechsel, aus seiner Fraktion House of Black, dass halt Brody King so, ja, Main Eventer ist. So leicht kann es gehen. Also ja. Booking kann viel ausmachen.
Ja. Vielleicht, wenn wir beim House of Black gerade, also ich bin bei allem dabei, was du gesagt hast. Ich finde, Malakai Black ist halt einer von denen, der ist ultra talentiert, ne? Also ich hab den groß werden sehen, sozusagen, bei der WXW damals.
Und unique.
Ja, total. Aber irgendwie weiß man nicht genau, wie man den einsetzt. Und das ist ein Problem. Bei NXT hat er funktioniert. Vielleicht da kleinere Bühne und so, aber sowohl Tony Khan als auch Triple H wissen nicht genau, was sie mit dem anfangen sollen. Also man probiert's, aber irgendwie zündet es halt trotzdem nicht. Und dann haben wir vielleicht auch noch so jemanden wie ein Buddy Matthews, auch der war im House of Black unterwegs. Und der ist vielleicht jemand, der, ja, dem fehlt halt so ein bisschen an Ausstrahlung vielleicht. Ist fantastisch im Ring. Und hat jetzt auch noch Pech gehabt mit Verletzungen. Ne? Diese blöde Umknicken mit dem Fuß und jetzt seit Ewigkeiten verletzt.
Ja, aber ich glaube, das ist das Main-Problem jetzt gerade. Ich glaube, man wollte ihn durchstarten lassen. Weil du hattest direkt da vom Booking her gesehen, als House of Black sich aufgelöst hatte, dass Buddy auf einmal die Singles-Matches hatte, sondern halt auch gegen vernünftige Namen. Das war jetzt nicht so. Und dann, er hatte auch direkt angefangen zu connecten. Du hast halt die Buddy-Chance, die waren auf einmal da, wo du dachtest, ui, okay, da könnte was gehen. Wie du halt sagst, er hat nicht das beste Charisma bei. Ach, das Du, also ich hätte gern das Du gesehen, weil ich glaube, die hätten richtig durchstarten können. Sowohl als Du, als auch als Singles Wrestler.
Als Duo, okay. Ich hätte gern das Du gesehen, von mich.
Also nein. Buddy und Bodie.
Ja.
Weil ich finde, was Buddy halt nicht so toll hat, ist dieses Charisma beim Reden. Aber er hat dieses Charisma, wenn er steht, wenn er nichts sagt. Und da funktioniert er halt super. Und du hättest. Und er ist auch im Übrigen auch einer von diesen Wrestlern, den du als Fan irgendwie magst.
Ja, ja.
Ich weiß nicht warum, aber wirf mir ein Leckerli hin und ich schnapp das bei ihm sofort auf. Also es geht, die Hemmschwelle, ihn zu mögen oder zu connecten, ist halt sehr gering. Und deswegen denke ich halt, dass der Zug weiterhin nicht abgefahren ist. Erstmal muss er gesund werden. Das ist echt die blödeste Sache, die hätte passieren können.
Ja.
Aber den Zug sehe ich nicht als abgefahren an und ich glaube auch, dass sich der Wechsel für ihn trotzdem gelohnt hat. Weil, Herrgott, er war in der Cruiserweight Division bei WWE. Das macht absolut keinen Sinn. Also wirklich nicht. Der Typ, das Bein von ihm ist so breit wie ich.
Nee, nicht so richtig. Aber wie gesagt, absolut talentierter Wrestler, sehr lange verletzt jetzt. Ich glaube auch, dass du aus dem mehr machen kannst. Ist es ein Main Eventer? Nee.
Nein, muss aber nicht.
Nee, muss auch nicht. Es kann auch nicht jeder Main Eventer sein, ne? Aber kannst du aus dem mehr machen, dass sich der Wechsel für ihn auch wirklich noch lohnt, weil jetzt gerade wird halt alles durch die Verletzung überschattet. Ich denke schon, dass aus dem noch was werden könnte. Also das so. Ist halt so ein großes Kollege. Fragezeichen.
Jetzt kommt ein großes Ausrufezeichen von mir.
Okay, jetzt bin ich gespannt.
Der Wrestler, wo es mir wirklich im Herzen erfreut, dass er gewechselt ist und was danach passierte in all der Zeit, wo er bei AEW ist. Weil er hat es mehr als verdient. Claudio Castagnoli. Weil der Mann hat bei WWE, das war das Paradebeispiel von mir, als ich damals sagte, Workhorse. Den schmeißt du rein, der kommt immer. Der ist nicht krank. Der liefert immer ab. Der macht alles, was nur geht. Aber keiner glaubt an ihn im Office. Keiner setzt den irgendwie ein bisschen besser ein oder sonst was. Und jetzt hat er halt unfassbare Freiheit. Ist international, wo möchte, hat Titel gewonnen. Verschiedenster Art. Sei es halt im Team, Einzel, sonst was. Und er wird immer wieder reingeworfen, ohne dass es ein Problem ist. Du kannst den Main Event von Dynamite geben, ist kein Problem. Du kannst in den Main Event von Pay-Per-View mit einem Multi-Man-Match reinwerfen und er ist trotzdem einer der Stars. Für Claudio hat es sich total gelohnt und ich glaube auch, dass Claudio, wie soll man sagen, ich glaube, wäre seine Karriere bei WWE zu Ende gegangen, hätte er, glaube ich, nie seinen Karrierefrieden gefunden, weil du einfach wusstest, ey, war das alles. Und ich glaube, dass er hier bei AEW den Frieden auf jeden Fall gefunden hat, weil er hat jetzt Mexiko, konnte er jetzt auch einen Titel holen.
Hat ihn wieder verloren übrigens.
Nein, aber dass er ihn holen konnte. Ja. Allein schon, was für ein Standing, was für eine Freiheit hat. Ich glaube, der hat jetzt seinen Frieden gefunden. Der ist einfach nur zufrieden, wie es ist. Auch wie er positioniert ist. Und man kann als Company, und das meine ich auch ernst, nur glücklich sein, wenn man den hat. Weil der hat so tolle Matches abgeliefert, der hat so gute Weeklies gemacht, so gute Pay-Per-Views. Top-Typ und hat sich gelohnt.
Ja, auch da wieder jemand, ne, der vielleicht ähnlich wie ein Pack oder eben auch wie ein Buddy Matthews oder manch anderer, ne, der vielleicht auch vom Typen her, vom Charisma her nicht so richtig zu WWE gepasst hat, zum Hochglanzprodukt, ne. Der hat ja mal so seine Momente bei WWE gehabt, ne, Cesaro-Section und so. Er war ja so ein bisschen auf dem Sprung, aber zugleich hat er dann offensichtlich nicht so die Befürworter gehabt, um da groß durchzustarten. Und bei AEW ist er jetzt auch kein Main-Eventer, aber wie du schon gesagt hast, man kann ihn problemlos überall reinschmeißen und er liefert halt eben ab, egal ob es halt eben als Muscle im Blackpool Combat Club gewesen ist oder bei Death Riders. Du kannst den auch einfach, selbst in Comedy-Skits kannst du den ja einsetzen, weil der ja so seine eigene Art da irgendwo hat. Ne? War Ring of Honor World Champion, hat, wie du schon gesagt hast, andere Titel gehalten, also ich glaube, das ist auch die Art und Weise, wie er wrestlen möchte, wie er das Wrestling interpretiert. Und ich glaube, der fühlt sich da wohl, so wie ich den einschätze. Und von daher passt das für mich. Hat der nicht auch irgendwie ein Kaffeelokal aufgemacht oder sonst irgendwas parallel?
Nee, Kaffee war, es gab dieses Spielcafé, das hatte ein anderer aufgemacht. Das war,
Eine Kaffeemarke? Ich weiß es nicht mehr.
Angelo Parker hatte das Spielecafé aufgemacht.
Ja, das stimmt. Das aber ich so. Hatte nicht auch mal einen, der hat eine Kaffeemarke, der hat eine Coffee-Brand. Blended Joe Coffee.
Da gibt es anscheinend ein paar bei AEW, die eine Kaffeemarke haben.
Wer weiß, vielleicht beliefert der.
Prinz Nana gibt es auch noch.
Ja.
Nee, aber ich möchte gerne.
Ja.
Entschuldigung, ich möchte gerne noch zu einem Namen auf jeden Fall kommen, bevor die Sendezeit vorbei ist. Da möchte ich einfach mal jetzt deinen Monolog hören. Du kriegst jetzt diesen einen Slot für den größten Monolog deines Lebens, Bryan Danielson bei AEW. Vom Debüt an, weil das war eines der coolsten Debüts dieser Pay-Per-View, das Ende von diesem Pay-Per-View bleibt Legende bis heute, bis zum Ende. Deine Worte.
Genau, wir sind dabei AEW All Out 2021, wo ja nicht nur Bryan Danielson, sondern auch Adam Cole debütiert sind. Und was soll ich sagen, ich finde Bryan Danielson, dem wurde ja quasi bei WWE so ein bisschen der große Send-Off versagt, so nenne ich es einfach mal. Er ist ja dann irgendwann einfach gegangen, zwar noch wrestlenderweise, nachdem er dann lange Zeit auf die Bank gesetzt worden ist. Aber insgesamt muss ich halt eben sagen, war dieser Run, den er dann gehabt hat, halt eben fantastisch. Ne? Egal, ob du eben die Dream Matches zu Beginn gehabt hast, die man abgefeuert hat, die großen Fäden. Auch da muss man natürlich wieder einen MJF nennen zum Beispiel oder auch die Matches gegen Kenny Omega, die man dann nennen muss. Gehst du ein bisschen weiter, dann haben wir den Blackpool Combat Club und die gnadenlose Art und Weise, wie ein Bryan Danielson auch funktioniert. Und dann natürlich jetzt auch dann zuletzt dann nochmal der letzte Title Run und dieses wirklich fantastische Ende seiner Karriere, was ihm auch absolut gegönnt ist. Ich glaube, für ihn war es das das Beste, dass er hier nochmal so seine Wrestling-Liebe wirklich ausdrücken konnte, dass er nochmal so wrestlen konnte, wie er wollte, weil da war er natürlich bei WWE auch ein bisschen limitierter aufgrund der Umstände. Und Bryan Danielson ist Wrestling-Verrückter, wie ich den miterlebt habe. Ich habe den erlebt in der Zeit, wo er bei WWE nicht wrestlen durfte. Und wenn du mit ihm aus Wrestling gesprochen hast, hast du gesehen auf der einen Seite, wie er eben gelächelt hat, aber du guckst ihm halt in die Augen und siehst genau, boah, der vermisst das so sehr. Und ich glaube, dass AEW, die Art und Weise, wie er da auftreten konnte, was er da machen konnte, war genau das, was er sich gewünscht hat und auch wie er sich gewünscht hat, wie seine Karriere quasi endet. Deswegen bin ich da total zufrieden mit.
Ja, war auch mega. Allein schon, ich liebe das Ospreay-Match und das Finish.
Ja.
Dieses Ecke in Ecke und einfach nur großartig. Und ich glaube, was bei... erstmal konnte er jetzt seine Karriere so beenden, wie er es wollte. Ich glaube, zu eigenen Konditionen, oder zumindest großteils, dass er halt nochmal die Matches haben konnte, die er wollte. Das ist viel wert. Auch die Art und Weise, wie er gewrestelt hat. Er hat ja quasi freie Hand. Ging manchmal drüber, aber es war halt, er durfte entscheiden. Ich glaube, was aber jetzt auch mitschwingt, weshalb man das eigentlich noch positiver sehen muss, nicht nur, dass er jetzt auch Kommentator geworden ist, was er übrigens super gut macht, sondern man hört ja, dass Tony Khan quasi komplett auch auf ihn hört. Also er ist jetzt in der Position, wo er nicht nur anderen Wrestlern helfen kann, sondern er kann eine Wrestling Company mitgestalten.
Mhm.
Und ich glaube, das würde ich nie unterschätzen, weil so, klar, Kommentator siehst du und weißt, ja, der wird bestimmt mal gefragt. Ich glaube, der hat einen unfassbar großen Einfluss. Und ja, ich glaube, der hat auch wirklich dieses Gefühl, dass er was verändern kann. Ich glaube, das ist etwas sehr Wichtiges, wenn du halt schon nicht mehr aktiv sein kannst.
Ja, der ist eine unglaublich wichtige Figur hinter den Kulissen für AEW. Jemand, der eine mega Erfahrung mitbringt, der auch ein netter Typ ist, aber zugleich, glaube ich, auch jemand ist, der unangenehme Entscheidungen treffen kann. Und da ist er neben Tony Khan ganz gut aufgehoben. Und wo wir gerade bei Karriereenden sind, müssen wir gar nicht groß drüber diskutieren, gar nicht lang. Sting zu AEW, alles richtig gemacht. Grandioses Karriereende, was ihm bei der WWE verwehrt geblieben ist. Großartiger Run, tolles letztes Match, absolute Huldigung einer Legende, alles richtig gemacht.
Ja, oder? Also vor allen Dingen kann man als Wrestling-Fan froh sein, dass das passiert ist. Ja. AEW hat profitiert, Sting auch, so musste es sein. Aber wenn wir bei Karriereende sind, packe ich jetzt einfach auch jetzt den Cope zusammen mit Christian dazu. Weil ich glaube, bei beiden hat es sich auch brutal gelohnt, weil jetzt halt, eigentlich waren die außen vor. Eigentlich war es schon so gesehen vorbei. Du wirst halt nicht mehr diese Spots kriegen, die du wolltest bei WWE. Du hattest, eigentlich hattest du noch Lust, aber war halt nicht so. Kamst du AEW, verzögert beide, aber beide haben ihre Rolle gefunden.
Ja.
Haben dieses Star-Appeal, diese Ausstrahlung und dürfen jetzt zusammen die Karriere beenden in einem Umfeld, wo du richtig gute Matches haben kannst. Und wieder zu eigenen Konditionen aufhören und zeitgleich hast du eine Crowd, die mit dir connected. Was gibt's da Besseres?
Bin ich komplett bei dir. Ich mag Christian Cages Wandlung zum Asshole. Also diese Vatergeschichte mit Nick Wayne fand ich hochgradig.
Vater des Jahres.
Finde ich witzig. Ich muss sagen, ich finde Copes Run als Babyface so mittel. Also diese Fehde mit der House of Black fand ich jetzt nicht so geil. Ich mag das, dass man die beiden zusammengesteckt hat. Ich brauche ihn aber nicht mehr als großen Einzelwrestler, weil er dafür auch einfach jetzt inzwischen zu verletzungsanfällig ist. Aber das, was man jetzt macht, auch gegen FTR, das sind ja die Nächsten, die sind, glaube ich, auch sehr froh, dass sie zu AEW gegangen sind.
Boah, mein Lieber, überleg mal, von Rücken rasieren zum besten Tag-Team des Jahres. Also
ja, da müssen wir nicht drüber reden, wie die damals auch bei WWE falsch eingesetzt worden sind. Das wäre wahrscheinlich heutzutage auch ein bisschen anders, aber zugleich weiß ich auch, dass derzeit bei WWE auch der Fokus nicht gerade auf gutem Tag-Team-Wrestling steht. Ich habe trotzdem noch so zwei, drei tragische Figuren, weil ich glaube, wenn wir gerade bei Bryan Danielson gewesen sind, müssen wir auch ganz kurz über einen Adam Cole sprechen. Oder?
Ja, es ist... Das Problem ist, eigentlich müsstest du sagen, es hat sich brutal gelohnt für ihn. Kam zu AEW als Impact-Sondergleichen. Das war halt wirklich so, wow. Und dann hast du ihn eingesetzt und er hatte ja auch dieses Standing. Und er hatte halt das Standing behalten. Dann kam die Sache mit MJF, die mit das Unterhaltsamste war, was du hättest machen können, mit einem Main-Event im größten Wrestling-Event ever, so gesehen, vom Zuschauerzahlen her, was emotionaler kaum hätte sein können, was so perfekt war und sich so groß anfühlt und alles war toll. Und dann kam die Verletzung.
Ja.
Und alles danach ist absolute Katastrophe und auch ein Drama, was danach nochmal gekommen ist mit der nächsten Verletzung oder mit dem Ausscheiden von Adam Cole. Und ich würde es aber trotzdem so bewerten, sollte die Karriere nicht mehr weitergehen, hat er trotzdem Sachen erreicht, die er bei WWE niemals erreicht hätte. Er war im absoluten Main Event, er war im Main Event der größten Veranstaltung, hatte eine Fehde, die von allen gefeiert wurde, die als eine der besten Fehden der letzten Jahre halt galt oder Storylines. Ey, dafür muss man halt auch irgendwo dankbar sein, glaube ich. Also sowohl als Company, aber auch aus seiner Sicht ist das, glaube ich, etwas unfassbar Positives, was du sonst nie gehabt hättest.
Das stimmt. Aber natürlich diese ganze Verletzungsgeschichte quasi jetzt ein drohendes Karriereende womöglich, ne, diese Concussion-Geschichten, die wir da gehabt haben, es ist einfach ein Drama um Adam Cole. Ich hoffe, dass er nochmal zurück in den Ring kann. Aber wirklich auch dann nur, wenn eben da keine unnötigen Risiken einfach bestehen. Und ja, also diese Verletzungsgeschichten ziehen sich da auch so ein bisschen durch. Und wir haben ein paar Namen, die da so auch gerade aus der Black and Gold Era von NXT da so ein bisschen reinfallen. Da kannst du auch einen Keith Lee zum Beispiel mit nennen.
Oh, das ist noch tragischer.
Der seit Ewigkeiten mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen hat. Auch damals mit einem soliden Impact reingekommen ist, aber auch da dann eben, wo man gemerkt hat, irgendwie da passt halt irgendwas nicht, irgendwas stimmt mit ihm nicht und ich weiß nicht, wie lange jetzt keine Matches mehr bestritten hat. Und wir wissen alle nicht genau um seinen Status. Ne? Er sagt zwar oder schreibt zwar immer mal wieder was auf Social Media, aber
so, aber er schreibt nicht, dass er zurückkommt.
Nee, also er sagt nur, ich bin auf dem Weg der Besserung sozusagen und wir werden dann mal weitersehen.
Also, aber so, denke man halt nur das wünschen. Ich habe es geliebt, dass er mit Swerve zusammen war, was man da gemacht hätte.
Ja.
Er hätte auch durchstarten können, aber wie du halt schon sagst, irgendwas war da, hattest du schon gemerkt, warum war er mal hier, warum auf einmal weg? Und dann halt der Ausfall, das ist halt richtig fies, aber weil ich der Meister der schlechten Überleitung bin, es ist einfach, ich muss ihn halt reinwerfen, weil ich diesen Mann einfach im Ringe liebe und auch generell, ach, der Typ ist einfach super. Swerve.
Das wäre jetzt mein Abschluss gewesen, David. Danke dafür.
Wäre das dein Abschluss gewesen?
Ja, ich hätte jetzt noch ein paar Namen erstmal vorher gehabt, weil ich wollte, lass uns Swerve noch ein bisschen aufheben. Ich habe noch so ein paar Namen, die nicht ganz so glücklich sind.
So. Okay, mach. Nee, alles gut.
Weil Swerve ist, ne?
Ich liebe dich doch auch.
Wen ich hier nochmal reinschmeißen muss, ist ein Bobby Lashley. Der für mich halt gar nicht funktioniert bei AEW. Muss ich ganz ehrlich sagen, ja, we hurt people, haha, gut, cool. Aber ich sehe da keinen richtigen Weg, in dem man mit ihm gegangen ist. Auch da dann eine Verletzung ist für mich eine der unnötigeren Neuverpflichtungen der jüngeren Zeit, bin ich ganz ehrlich.
Ja, Shelton funktioniert halt.
Shelton funktioniert, das stimmt. Auch ein Ricochet funktioniert, der hat sich gefunden, gerade als Heel. Da haben wir auch erst gedacht, oh, ist der als Babyface genauso langweilig wie bei WWE. Der catcht einfach nur vor sich hin und landet dann irgendwo als unterhaltsamer Typ in der Midcard.
Das Schlimmste ist, ich finde sogar seine Promos unterhaltsam. Ich hätte das niemals gedacht, er hätte es mir vor 2 Jahren gesagt, ich mag der Ricochet-Promo.
Macht er gut. Ich meine, das Tragischste, das darf man eigentlich gar nicht in so einem Podcast erwähnen. Ne? Brody Lee, eine absolut tragische Figur der Wrestling-Geschichte. Auch jemand, der WWE verlassen hat. Und dann wirklich einfach tragisch an dieser Lungenerkrankung quasi gestorben ist, die verschleppte. Bewerte ich hier nicht. Ist absolut tragisch einfach, was da passiert ist. Und wir denken alle immer noch in regelmäßigen Abständen an einen Brody Lee und was aus dem hätte werden können innerhalb dieses Umfelds. Wollte ich aber trotzdem der Vollständigkeit halt nennen. Wir haben noch so Namen. Was ist denn hier, wenn wir schon gerade bei den Legenden noch sind? Was ist denn mit so Namen wie einem Mark Henry und einem Big Show bzw. einem Paul White damals? Weißt du noch?
Ja, aber die sind da beide nicht primär als in Ring Leute wiederkommen. Mark Henry war direkt Backstage. Er war bei Rampage dann ja auch immer der Ansager vom Main Event. Aber beide waren ja eher für Backstage geholt und als Repräsentanten zeitgleich. Also kann ich jetzt nicht beurteilen, weil dazu sehe ich halt nicht, was Backstage alles passiert.
Ja.
Ich kann halt nur das beurteilen, was ich vor der Kamera sehe. Und da werden beide so eingesetzt, wie es auch sein muss, gar nicht.
Gar nicht. Ja, wobei sich Mark Henry dann ja auch nach seinem Auslaufen seines Vertrags schon ziemlich kritisch geäußert hat über AEW.
Aber da frage ich mich auch, was hast du für ein Selbstbild? Also du musst doch mitkriegen, hör mal, körperlich ist eigentlich nicht doll, aber ich glaube, manche Wrestler haben echt Probleme loszulassen oder das einzuschätzen. Du kannst ja was ganz anderes mitbringen, außer im Ring. Irgendwann geht es halt im Ring nicht mehr so. Und dafür wirst du halt geholt.
Ja.
Wir müssen aber kurz Mercedes zumindest kurz.
Das wollte ich gerade sagen, das wäre nämlich auch mein nächster Punkt noch gewesen. Also Mercedes Moné muss man hier nennen, ne, als eine der größten Damen-Neuverpflichtungen, die man damals gehabt hat. Debüt 2024, vorher schon die Vertragsunterzeichnung. Also hat ein bisschen gebraucht, finde ich, bis sie gezündet hat. Aber die Belt Collector Geschichte hat gut für mich funktioniert. Und ich finde, sie ist auch in ihrer Rolle und auch in den Matches dann irgendwann aufgegangen. Also sie hat mich dann überzeugt. Ich finde, dass sie anfangs gar nicht funktioniert hat. Wie ging es dir da?
Ja, wie bei Toni Storm. Ja. Ich finde, es ist so ziemlich genau dasselbe, dass du halt dieses, du siehst sie, du spürst halt dieses Star-Appeal, aber er zündet bei dir nicht, irgendwie fehlt was und dann kommt halt die Eigenentwicklung und das mit dem Charakter auch ist anschließend mit den psychopathischen, das gefällt mir und es ist mega Win-Win. Also für sie gibt's gutes Geld, muss man einfach sagen. Zeitgleich ist sie wieder ein Rampenlicht. Auf der anderen Seite, für AEW hat sie starke Matches abgeliefert, die auch, die kannst du jede Woche rausbringen und die liefert halt ab.
Ja.
Und wo sie halt auch abgeliefert hat und ich weiß, ja, sie ist da so arrogant, ne? Die hat jetzt ja nur gewrestelt, ne? Die ist ja umhergeflogen, hat gewrestelt, die hat auch jetzt nicht diese Belts, die 1000 Belts, die sie gewonnen hat, einfach so abgegeben, sondern die geht in diese kleinen Promotions hin, liefert ein richtig gutes Match oder langes Match ab und legt sich dann hin, so wie es sich gehört.
Ja,
also
habe ich auch nicht erwartet.
Ja. Was sie bekommt oder bekommen hat, also ja, also was ich habe ich auch nicht gedacht. Erstmal den Respekt von Wrestling-Fans, glaube ich, und zum anderen die Freiheit, das zu tun, wie sie es machen möchte. Ich glaube schon, dass die halt diese Freiheit sehr genießt, neben dem ganzen Geld, weil die kann ja auch ihre andere Karriere, Mandalorian und Co., das grüßen, weitergehen. Die kann aber auch zeitgleich wresteln, wo sie möchte. Das hat sie ja sofort genutzt. Die ist ja überall am Wrestling.
Ja.
Und bei AEW ist sie halt der Name schlechthin. Du kannst sie sofort ins Titelgeschehen reinwerfen und es ist super. Also ich bin sehr, sehr happy, dass sie da ist.
Ja, nee, das ist schon richtig. Und wie gesagt, ganz großen Respekt dafür, dass sie wirklich diese ganzen Titel sammelt und die jetzt ganz peu à peu langsam wieder verliert und da wirklich auch dann wieder was zurückgibt, weil wir wissen, wenn eine Mercedes Moné angekündigt ist, dann werden auch nochmal ein paar Tickets mehr verkauft. Die nehmen natürlich auch gern viel Geld, aber ich glaube, dass sich das für die Promotions durchaus gelohnt hat. Bevor wir zu Swerve kommen, ich habe noch so zwei, drei Namen. Was ist mit der Soraya?
Ich glaube...
Großer Moment bei All In?
Ja, ich finde, der größte Moment war eigentlich ihr Debüt.
Okay.
Das war ja in dem Tennisstadion da. Der Pop war gigantisch. Und ich glaube, für sie war es halt cool, nochmal zu wresteln. Aber was man halt auch mal ganz ehrlich sagen muss... Ich glaube, da ist halt die Einschätzung wahrscheinlich sehr unterschiedlich von ihrer Sicht, ob sich der Wechsel gelohnt hat oder das Debüt bei AEW gelohnt hat und von Fansicht her, weil im Ring hat viel zu viel gefehlt. Es hat brutal viel gefehlt. Da war halt bis zum Ende hin waren die Matches einfach nicht gut und das hast du bei AEW gemerkt, dass man eigentlich auf sie gesetzt hatte, aber sie hat halt nie abgeliefert. Und das Problem ist, deswegen will ich ja keinen Vorwurf machen, ich finde, es war ein Win für beide, weil so er hat nochmal die große Bühne bekommen, hat auch die Chance auf große Matches gehabt, nur die Matches waren dann einfach nicht gut, vor allem nicht im Vergleich zu dem, was man so machen könnte, gut. Und es hat einfach nicht gereicht für mehr als das, wo sie eingesetzt wurde. Sie wurde ja weiterhin immer wieder eingesetzt, aber halt immer weiter unten, immer kleiner. Aber das ist entsprechend der Leistung gewesen. Wie siehst du das denn? Oder siehst du das anders?
Ich sehe es ganz genauso. Ich finde, es ist kein Win-Win. Ich finde, es ist, wenn für AEW ein Win das gewesen ist, sondern dann nur ganz, ganz kleiner. Wenn ich ehrlich bin, ich glaube, für eine Soraya ist das ein schöner Abschied gewesen und auch ein schöner Moment. Ich weiß aber auch nicht, ob sie jetzt mit der Art und Weise, wie es jetzt zuletzt gelaufen ist, ob sie damit so zufrieden ist. Deswegen ist das für mich so ein eher sowas, was ich ein bisschen kritischer sehe. Ganz im Gegensatz.
Jetzt kommt's.
Zu Samoa Joe.
Ja.
Wo ich überrascht gewesen bin. Der ist ja bei Ring of Honor damals zuerst aufgetaucht, 2022. Bei Supercard of Honor. Und da habe ich gedacht, ja gut, bei Ring of Honor, ja okay, ne, weil wir wussten da auch nicht so genau, was um seine Gesundheit bestellt ist. Dass der aber nochmal so häufig bei AEW, auch auf ganz großer Bühne, wirklich nochmal die Verantwortung bekommen würde und mit dem Ball auch noch gut laufen können würde, damit habe ich ehrlich gesagt nicht gerechnet. Und deswegen ist es auch wieder einer von den Leuten, ähnlich wie es vielleicht mit Bryan Danielson, was ja eine ähnliche Generation gewesen ist, ich finde, der ist super in seiner Rolle aufgegangen und hat sich da auch wirklich als jemand herausgestellt, dem man den Ball geben kann, mit dem du, der einem Mikrofon abliefert, der im Ring vielleicht nicht mehr ganz so gut gewesen ist, wie er es mal früher gewesen ist. Das war aber auch sehr weit oben. Ein bisschen drunter. Aber für mich jemand, für den sich, glaube ich, der Wechsel massiv gelohnt hätte, weil bei WWE wird er wahrscheinlich immer noch bei WrestleMania im Regen stehen.
Absolutes Riesen-Win-Win. Und ich glaube, Ich kenne Toni nicht, aber ich finde, wenn wir halt so die Namen durchgehen, scheint der jemand zu sein, der Zuverlässigkeit und Arbeitsethos anscheinend belohnt. Wenn du halt ablieferst, wenn du reingeworfen wirst, sieh halt Claudio und Moxley und so, dann setzt er halt immer weiter auf dich. Ich habe es auch nicht so kommen sehen, als Joe halt debütiert ist. Aber es hätte nie was Besseres passieren. Überleg mal, der Mann war Kommentator, eigentlich war alles vorbei.
Ja, ja.
Und auf einmal ist es nicht nur so, dass er halt wrestelt im Fernsehen, was ja schon eigentlich ein Wunder ist, oder dann halt so einen Midcard-Title holt, sondern einfach, der holt halt den World-Title.
Ja.
Mehr als einmal. Und hat wirklich große Storylines und ist auch wieder so einer der Mr. Zuverlässig-Typen. Zeitgleich hat er die Freiheiten, wieder alles zu machen. Sie halt Serienschauspieler.
Ja, Twisted
was
Battle.
Ja. Oder Synchronsprecher, was ja auch sehr gut war für Videospiele.
Ja.
Für ihn hat es sich super gelohnt. Er kann alles machen, was er möchte. Und zeitgleich hast du als Company jemanden, der immer noch diese Aura hat. Natürlich liefert er nicht mehr so ab oder so spektakulär ab wie sonst auch, aber er hat diese Aura und das reicht eigentlich schon. Weil er macht jetzt auch nicht Downer-Matches und er kann immer helfen, jemanden overzubringen oder größer wirken zu lassen. Und das hat er gemacht. Und ich glaube, er ist einfach nur mega happy und er wird irgendwann halt nicht mehr da sein und sagen, ey, mein letzter One war richtig gut. Ich habe alles gemacht, was ich wollte.
Ja.
Und man hat vor allen Dingen auch auf ihn gesetzt. Ich glaube, das hatte er sich auch verdient.
Ja. Ich glaube auch, also, ne, also der ist ein guter in der Position. Und ich bin ein riesen Samoa Joe-Fan, seitdem ich das erste Mal im Ring gesehen habe. Ne? Und ich bin froh, dass er nochmal diesen Run bekommen hat. Wir springen jetzt gleich zu Swerve. David, bevor wir zu Swerve kommen, wir haben hier noch eine Menge Namen auf der Liste eigentlich, die wir jetzt noch abfrühstücken können. Das sind aber alles nicht mehr die großen Namen. Also wir haben noch einen William Regal, der mal da gewesen ist, einen Tony Nese, eine Tay Mallow zum Beispiel, Ruby Soho, Sean Spears, auch ein AEW-Urgestein fast schon, einen Roderick Strong, einen MVP, die haben wir hier noch, Marina Shafir könnte man noch nennen. Mercedes
Martinez. Für sie hat es sich gelohnt, aber bei den anderen ist es, glaube ich, so Kategorie, die sind halt dafür gemacht, wo sie sind.
Ja, also.
Oder?
Hätte man hier und da was mehr machen können, ja. Also, aber ich glaube, die sind alle nicht unglücklich um die Position, die sie haben, wenn ich ganz ehrlich bin. Und ich glaube, aus der Marina Shafir, glaube ich, da werden wir noch mehr sehen. Die ist, glaube ich, dann noch auf dem Wege. Big Bill zum Beispiel, den wir ja auch bei WWE gesehen haben. Big Cass. Ich glaube, jetzt aktuell ist er wieder bei Ring of Honor.
Das gibt mir aber auch gar nichts, der Mann. Ne? Also, er ist halt groß, aber das gibt mir nichts.
Ja, es sieht ein bisschen aus wie der zu große Edge. Billy Gunn können wir hier vielleicht noch erwähnen, weil ich finde, der hat nochmal seine Karriere nochmal wiederbelebt auf einem gewissen, auf den letzten Metern sozusagen.
Und genossen.
Ja.
Ich glaube, wenn man sagen kann, so ein Wrestler hat nochmal einen Vertrag genossen, beziehungsweise die Auftritte dann eher. Also,
ja.
Nein, das passt auch schon, ist alles okay.
Aber wenn wir dann zu Swerve kommen, weil Swerve ist für mich einfach das ganz große Ausrufezeichen. Wenn wir einen Win-Win haben, dann ist für mich Swerve Strickland der Win-Win-Win. Weil er für mich eigentlich der ist, der von einem relativ bedeutungslosen Mid-Kader von WWE zu AEW gewechselt ist und diesen Aufstieg gemacht hat zum absoluten Topstar, zum absoluten Aushängeschild, einem Aushängeschild von der Promotion, einem absoluten Main-Eventer, dem totalen Star, der sich gefunden hat und so weiter und so fort. Also da kann ich gar nicht in den höchsten Tönen genug schwärmen, auch wenn ich manche Sachen ein bisschen übertrieben finde, die er im Ring macht. Das ist ein anderer Punkt. Aber für mich ist der für AEW der absolute Glücksgriff gewesen von allen den Leuten, die wir heute genannt haben.
Ja, kann man nur so unterstreichen. Ich bin ehrlich, ich hatte das nicht kommen sehen, weil als er debütiert ist, hat er auch diese quasi ja auch direkt gesagt, von mir, ey, ich hole mir den großen Titel, ich bin dafür da. Ich habe gedacht, ja, oh mein Gott, ist Emma, etablier dich doch bitte erstmal. Und mit Keith Lee zusammen fand ich ihn cool, aber es war halt eigentlich ganz interessant zu sehen, dass ich Keith Lee interessanter fand. Ich fand ihn cooler. Und dann kam der Split. Und dann kam halt diese Geschichte. Und dann habe ich so langsam hat's gezündet. Und das Lustige ist, manchmal muss ich halt auch leider Gottes zugeben, dass meine Ehefrau deutlich besseren Riecher hat als ich und mehr Ahnung hat. Sie hat beim Debüt gesagt, oh, also das kann jetzt, hat die wirklich so gesagt, oh, das wird ein Superstar. Und ich habe die angeguckt, ich habe es nicht verstanden. Ich habe es bis heute nicht verstanden, was die in diesem Moment an dem gesehen hat. Und jedes Mal, wenn der halt rauskommt, Main Event, hält sie mir das vor. Sagt dann so, ja, ich habe damals gesagt, und sie hatte recht, dieser Mann ist großartig, der tut der Company so gut, der gibt dir alles. Den kannst du überall hinschicken. Das macht er im Übrigen auch wirklich, wenn man sieht, wie viel AEW-Wrestler TV-Termine wahrnehmen, er ist da so sehr weit vorne. und der repräsentiert diese Company wie sonst was. Der gibt alles, also der ist sich für nichts zu schade. Der liefert ab, der hat Star-Appeal, der ist jemand, der Tickets verkauft und der dann auch noch abliefert, der diese Legenden-Matches raushaut. Und das ist, er hat zusammen mit Adam Page auch diese große, ich nenne sie halt diese Rock-Stone-Cold-Storyline, die gibt es bei AEW auch, das ist Adam Page gegen Swerve. Ende aus. Die kannst du in 2 Jahren gegeneinander nochmal stellen und ich werde trotzdem so heiß sein. Jedes Mal, wenn die im Ring sind, wirst du im Publikum dieses Oh merken.
Ja.
Ich bin einfach nur froh. Ich liebe die Art, wie er wrestelt. Er hat sich den Allerwertesten aufgerissen, auch allein schon beim Body, was der nochmal zugelegt hat. Mein lieber Scholli. Und wer so viel abliefert, der kann nur gut sein und gut für die Kompetenz. Und er ist nun ein Monolog gleich Ende. Ein scheinbar unfassbar sympathischer Typ. Weil wenn du mal auf Social Media schaust, wie viele andere Wrestler oder Wrestlerinnen aus dem Roster die ganze Zeit mit ihm hin und her shakern und Fotos mit ihm posten und umgekehrt. Und Darby Allin ist anscheinend auch einer seiner besten Buddies. Der wirkt so grundsympathisch, das gibt es gar nicht.
Also das war ein riesengroßer Gewinn für AEW. Und ich kann das noch toppen. Ich habe damals schon bei Hit Row gesagt, aus dem kann was werden. Und da hat mich Kai bis heute mit verarscht, dass ich Hit Row, dass ich irgendwas aus dem sehe. Ne? Nein, aber dass er in diese Sphären vordringen würde und wirklich hier ganz oben im Main Event mitspielen würde, hätte ich vielleicht auch nicht erwartet. Aber deswegen Shane Strickland, Swerve Strickland, ein riesengroßer Glücksgriff für AEW. Und wirklich, der ist für mich vielleicht neben dem Hangman und MJF sind das so die drei hauseigenen Stars. Auch wenn er von WWE kommt, ist er eben für mich jemand, der bei WWE eigentlich bedeutungslos gewesen ist. Der kommt von WWE.
Das ist ein AEW-Star.
Genau, und das ist einer von den eigenen Stars, die kreiert worden sind. Und ich glaube, was man, glaube ich, jetzt in unserer... Ja, bitte?
Ich wollte nicht reingehen, ich wollte nämlich die Hand heben. Meine Frage ist, das ist ja auch jetzt nicht provokant gemeint, sondern einfach Interesse halber. Würdest du sagen, die WWE-Verantwortlichen hätten das kommen sehen müssen? Weil man muss ja wirklich sagen, wir reden jetzt nicht von einem richtig guten Wrestler, sondern einem absoluten Super-Top-Star, der halt quasi durch die Lappen gegangen ist, so gesehen. Würdest du dann Vorwurf machen oder würdest du sagen, man hätte es vielleicht sehen können? Warum habt ihr das nicht verhindert? Warum habt ihr den nicht so eingesetzt? Oder sagst du einfach, nee, das war einfach zu viel Glück, war nicht wahrscheinlich?
Ich glaube, dass er zu der Zeit, als er bei WWE gewesen ist, da waren noch Menschen am Ruder, die vielleicht nicht dieses Potenzial erkannt haben, sondern sehr viel in Stereotypen gedacht haben. Und in den Stereotypen wäre er wahrscheinlich auch stecken geblieben. Ich glaube, vielleicht in der heutigen WWE wäre es anders gelaufen, aber damals nicht. So. Und deswegen, ich glaube, man hat das Potenzial nicht so absolut in ihm gesehen. Ich glaube, der hat mal verpflichtet, weil man gesagt hat, ach, guck mal, da ist ein bisschen Bass um den im Indie-Bereich. Aber ich glaube nicht, dass man in dem so viel gesehen hat. Nee. Den hat man komplett unterm Radar gehabt. Man hat ihn dann auch leichtfertig während der Corona-Geschichte entlassen. Und er hat sich wahrscheinlich gesagt, F you, ich zeige euch mal was mir werden kann. Und das hat er auf jeden Fall gemacht. Und ich glaube,
der würde die Company, glaube ich, nicht verlassen.
Also wenn der, weil es jetzt irgendwie Streit oder sonst irgendwas geben sollte und er verlässt die Company trotzdem, dann glaube ich, wird WWE den mit Handkuss nehmen und mit dem versuchen, möglichst viel Geld zu verdienen, weil der ist genau das, was WWE jetzt heutzutage eigentlich möchte. Das ist ein cooler Typ, ein guter Wrestler, ist ein Workhorse, der ist obendrein super modern, der macht Musik und so weiter und so fort. Das ist eigentlich jemand, den du perfekt auf sowas wie Netflix promoten könntest, wenn du damals nicht den Ball hättest fallen lassen. Ganz einfach. Und
ja. Aber dasselbe gibt es ja umgekehrt auch manchmal, muss man auch sagen.
Eben drum, ja. Eben drum. Aber damit sind wir an der Stelle auch beim Ende dieses Podcasts angekommen, der mal wieder 20 Minuten länger ging als gedacht.
Das liegt aber nur daran, an zwei Sachen. Nummer eins, ich grätsche da und dazwischen. Nummer zwei, ich halte unfassbar unerträglich lange Monologe. Für beides Entschuldigung.
Und das ist eine lange Liste. Das kommt auch noch mit dazu. Es ist halt eine lange Liste und wir haben noch nicht mal alle besprochen hier. Die kleineren Namen haben wir weggelassen. Aber es ist eine lange Liste. Und was auffällig ist, finde ich, dass bei sehr vielen kann man auch sehr viel Positives daraus sehen, dass den Leuten eben der Wechsel von WWE zu AEW wirklich gut getan hat. Sei es, dass sie nochmal so wrestlen konnten, wie sie es vorher nicht konnten. Sei es, dass sie vielleicht nochmal die Momente bekommen haben, den Abschluss bekommen haben, den sie bei WWE nicht bekommen hätten. Oder dass sie eben auch wie bei Swerve vielleicht auch einfach die Chance bekommen haben, die sie ansonsten nicht bekommen hätten. Geht's in die andere Richtung genauso und wir werden auch in die andere Richtung nochmal einen Podcast drüber machen, weil wir haben auch so ein paar Ping-Pong-Punkte, die wir da abfrühstücken müssen. Ja, Lohnt sich auf jeden Fall auch. War übrigens ein Themenvorschlag vom Discord. An der Stelle nochmal, da haben wir einen Thementhread. Auch da, wenn ihr Ideen habt, gerne da eintragen. Wir werden das nicht sofort abfrühstücken, sondern werden es so peu à peu machen. Aber es hat auf jeden Fall Spaß gemacht, darüber zu sprechen, lieber David.
Ja, definitiv. Und schreibt doch gerne mal in Discord oder einfach irgendwo, schreibt uns generell, ist immer gut, wer für euch der beste Draft ist, für wen es sich am meisten gelohnt hat oder ob es sich für euch am meisten gelohnt hat, dass die Person zu AEW gegangen ist, weil wäre schon interessant, wer es ist und warum.
Genau. Macht das gerne mal Spotify, bei YouTube geht es natürlich am einfachsten unter das Video direkt in die Kommentare rein. Macht das gerne. Nächste Woche wird es ein besinnliches Thema werden. Kann ich jetzt schon mal sagen. Nächste Woche...
Warum klingst du denn so erschöpft, Herrgott?
Nächste Woche werden wir über das WWE Network sprechen, was ja jetzt abgeschaltet wird, lieber David. Deswegen.
Ich höre einfach nur so, oh Gott.
Es wird ein Drama werden. Wir werden ein bisschen, ich werde mit Markus zusammen über das WWE Network sprechen, über die Geschichte, über all das, was da mit einhergeht. Und,
999.
Genau, 999.
Ey, beste Werbekampagne aller Zeiten. Ja. Schlecht gealtert.
Ja, und dann ab dem 1. ist es ja alles nur noch auf Netflix unterwegs und dann schalten wir das WWE Network ab. Also wer es noch haben möchte, einmal aufnehmen. Ja, das wird das Thema sein von unserem nächsten Wochenend-Podcast und bis dahin gibt es natürlich hier noch jede Menge Content, die ihr bei Patreon, bei Steady, bei den YouTube-Kanalmitgliedschaften nachhören könnt. Jede Woche neuen Kram da. An der Stelle sage ich aber erstmal, wir sind durch für heute und ich sage Dankeschön fürs Zuhören, Dankeschön fürs Dabeisein und bis zum nächsten Mal hier bei Headlock, dem Pro Wrestling Podcast. Mach's gut. Tschüss.
Tschüss.
Headlock, der Pro Wrestling Podcast.